Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Schwingschleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Meine Frau hat neulich den Verdacht geäußert, warum machen als erstes wieder die Friseure auf, damit man nicht merkt, dass wir die Einzigen sind mit Scheißfrisuren und die Politiker laufen alle gut frisiert rum.
Das ist krass, ne? Weil wenn man sich da so eine Bundestagsdebatte anguckt, pff, nicht schlecht.
Ja, ich habe das bei...
Alles schnell selber beigebracht.
Ich habe das bei Hannibal drunter gepostet unter seinem Posting und hab diesen Gedanken da ins Spiel gebracht. Darauf schreibt Hannibal zurück, ich finde, Söder gibt sich schon ganz gut Mühe, schlecht frisiert auszusehen.
Das war auf jeden Fall wieder mega. Okay, hey, clean Cut, aber allerdings von GPC heute, frisch frisiert, aber jawohl, wahrscheinlich genau. In Eigenregie.
Ich wollte gerade sagen, bei dir aber auch. Also Haarschnitt, Statussymbol am Start, würde ich sagen.
Dankeschön, das ist auf jeden Fall
hier Kontakt,
mein eigener Skill. Ja, aber hallo, mein eigener Skill, den baue ich langsam aus. Ich schneide mir, seit ich glaube ich 14 bin, selber die Haare. Zerschneide auch mal ganz gern alles kaputt. Aber ich habe mir in letzter Zeit angewöhnt, immer vorher zu sagen, jetzt mache ich das einfach richtig professionell, wie die Friseure jetzt einfach, und jetzt wird der mega Dings. Und dann geht's immer einfach, wenn man sich aber vorher gut einstellt.
Das hätte ich jetzt aber auch nicht als selbst.
Aber ganz ernsthaft, bis vorne, bis über die Ohren kann ich es nachvollziehen, aber warum hast du dann nicht diese Heavy-Metal-Matte hinten mit diesen ganz langen Haaren? Da gab es einen Conversion übrigens, zwei Brüder, die so die ganze Zeit rumgelaufen sind. Ja. Das sah mega aus auf jeden Fall.
Das ist geil, so seitenkurs und dann hinten Vokuhila.
Aber so richtig lang.
Geil. Der Nackenpelz, Nackentapete.
Ich glaube, es waren auch so Whitesnake-Fans. Kennst du Whitesnake, so eine Heavy Band? Ist egal. Nicht. Aber sag mal, wie kriegst du das hin? Also ab den Ohren wird's schwierig.
Ein Spiegel vorne, ein Spiegel hinten tatsächlich.
Und dann machst du das immer mit diesen schönen Friseurbewegungen.
Diese Bewegung. Ich habe gelernt, man muss erst zwei Stufen drüber gehen, dann zwei Stufen runter und dann den Zwischenteil mit der Stufe dazwischen.
Warte mal, du hast zwei Spiegel, dann hältst einen...
Ich stell den so auf den Schrank hinter uns.
Ach so, okay.
Und dann habe ich vorne einen.
Besorg den Alibert. Ein Alibert.
Was ist das?
So ein Spiegelschrank mit so, wo die Türen so klappt und dann...
Weißt du? Das könnte smarter sein, ja. Ich muss immer einen Spiegel...
Vor allem glaube ich, beim Alibert war das Problem, so quasi, dass wenn man sich dann über die Ecke rasiert hat... ins Ohr geschnitten hat, weil man dachte, man ist am Mundwinkel.
Man ist auf der anderen Seite. Ey, bei Whitesnake muss ich an eine grandiose, vielleicht eine der lustigsten Geschichten, die ich letzte Woche gehört habe, denken. Und zwar, habt ihr mitbekommen oder erinnert ihr euch noch an die Zeit, als H&M so Slayer-Shirts, Kiss-Shirts und so Metal-Merch da aufgesprungen
ist? Gibt's jetzt auch Royal Munker-Shirts?
Bei H&M? Mhm. Mega, Alter.
Ich hab's Glückwunsch zum Kollegen.
Das wäre so fett.
Die gibt's bei krasser Stoff, nach wie vor.
Yeah.
Aber so AC/DC und so ein Kram, ne?
Ja. Diese und dann
Joy Division.
Motorhead und so Geschichten. So. Und dann gab's irgendwann die Überlegung von der H&M-Direktion, ey, warte mal, das kostet richtig Geld, diese Lizenzen zu kaufen. Lass doch einfach irgendwelche Bands ausdenken. So, das sieht dann so ein bisschen grungy und nach Heavy Metal aus und so. Scheiß drauf, wird schon keiner checken. Ist doch lustig, haha. Und dann... geht die Geschichte folgendermaßen. Ein Heavy-Metal-Head hat sich damit nicht abfinden können, dass jemand seine Kultur plündert, dass H&M, dieser große Konzern, da reingeht. Und das, ich meine, geht ja Leuten auch so, die das irgendwie mit Wu-Tang-Shirts bei H&M und so weiter kritisch sehen. Und der hat dann all diese Bands gegründet, die erfunden haben, und hat so nationalsozialistischen Black Metal hochgeladen. Und auf einmal war H&M in Bedrängnis und war so, warte mal, was? H&M supportet hier so Rechts-Metal-Merch, was ist das denn? Und dann mussten die das runternehmen. Und das ist super lustig, weil wenn man die Geschichte kennt und wenn man weiß, dass es natürlich nur ein Move war von einem, der, weißt du, to the core Metal war und einfach nur die Großen ärgern wollte, dann ist das ein richtig, richtig lustiges Projekt, weil der dann so Rape Jesus und sowas hat er dann so die CDs genannt, damit das auch so richtig kontrovers ist und H&M alles einstampfen muss. Also keine Ahnung, wie viele Millionen die da verloren haben.
Aber es ist eigentlich besser, als du das erzählt hast, dachte ich natürlich, der hat diese ganzen Bands gegründet und hat H&M dann eine Abmahnung geschickt irgendwie so und hat dann kassiert. Nein, er wollte es einfach nur torpedieren. Ja, ja. Das ist Follower-Power, das gefällt mir.
Auf jeden Fall eine grandiose Sache, also wenn man das mal nachrecherchieren möchte, da gibt es auch so kurze Hörproben von allen Songs und Cover, die er selber designt hat und so. Es ist einfach...
Also er hat sich richtig Mühe gegeben. Ja, voll. Ja. OGPC, was würdest du machen, wenn H&M plötzlich so down south
plündern würde? Ich habe bei dem Wu-Tang, wo du gesagt hast, schon drüber nachgedacht. Also da wäre es, da ist mir jetzt relativ egal. Aber es wäre schon pervers, wenn es jetzt auf einmal so Master P-Shirts oder Gucci Man, das wäre schon schlimm. Weil, also ein bisschen so der Kultstatus geht ja voll verloren, wenn das dann jetzt so fünfmal in jeder Größe da bei H&M im...
Ja, und vor allem, wenn das Leute tragen, die das auf random sehen und denken, ja, irgendwie cooles Logo, bla, was auch immer das sein soll. Und dann laufen die mit so
36
Mafia-Shirts rum und so, okay, ey, Mafia.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall nicht so feierlich. Ja.
Ey, sag mal, wir haben uns neulich über dieses spezielle Artwork von diesen Down South Labels unterhalten, als wir irgendwie auch so auf Master P gekommen sind. Das war ja so ein richtiger Photoshop-Overkill irgendwie so. Das hatte eine ganz spezielle
Ästhetik. Das war eine Firma, auch die das gemacht hat.
Genau.
Die haben so custom-made Covers gemacht und ich glaube, Mr. P hat gemeint, ey, mach mir da einen Film auf das Cover, ja, mach dies, mach das, alles zusammen. Und dann haben die das gemacht und das hat dann so richtig Wellen geschlagen. Das haben dann auch alle anderen gemacht und irgendwann waren irgendwie alle, dann wusstest du schon am Cover so, okay, das ist dann so.
Hat dich diese Ästhetik eigentlich angesprochen? Also weil, als ich das damals so, wir haben uns ja jetzt gerade so ein bisschen unterhalten und du meintest irgendwie so, ey, diese ganzen Rapper in diesen Überjacken, die haben mich immer abgestoßen. Und dann musste ich jetzt so in mir nachdenken, nein, diese ganzen Rapper in diesen Überjacken, ja, die haben mich angesprochen. Und als ich zum ersten Mal diese Down South Cover entdeckt hatte, dachte ich so, wow, ey, das ist so trashig, das ist doch billige Musik, also billig.
Habe ich überhaupt nicht so empfunden, mich hat das total abgeholt schon.
Krass, warum?
Erstens, also ich war ja schon sehr jung, halt in Amiland unterwegs und habe das natürlich dort gesehen. Die Leute in der Hood sahen halt auch so aus, ja. Und die sahen nicht aus wie so ein Jay-Z oder 50 Cent mit so dicken Kappen. Und ich war halt auch nicht in New York, ne? Aber die sahen einfach nicht so aus. So. Und die sahen aus wie so ein Juvenile oder ein Unterhemd, ein Wife-Beater und Goldzähne. Und ja, also...
Ey, das ist das Verrückte, weil für uns war New York und wahrscheinlich dann Los Angeles, das waren so die Bezugspunkte. Und dazwischen haben wir, glaube ich, dann wenig Amerika gesehen. Also wahrscheinlich, weil wir auch nie da waren.
Die wurden ja auch sehr als Landeier verschrien, ja. Also mit ihren Versace-Hemden und Goldzähnen. Ja? Also dann haben sie auch noch diesen Dialekt, diesen Südstaaten-Dialekt. Oh mein Gott, ja. Und auch in Cleveland damals, also als ich da Master P gehört habe, da haben die auch viele gesagt, boah, Master P ist aber, ist also überhaupt nicht cool. Aber ich fand das halt cool.
In der Juice gab es dann irgendwann mal so eine Story über Master P und wie hieß diese Siedlung, wo der herkam?
Kelly Project.
Ja, genau. Ja. Das waren halt dann auch so ganz krasse Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo du wirklich gedacht hast, okay, das ist also auch Amerika. Und Ty Jason hat mir das dann auch erzählt. Der war auch in New Orleans unterwegs und meinte, ey, da siehst du Leute auf der Straße, die haben keine Schuhe.
Ja, ja, safe. Oder halt, wie gesagt, meine 14-jährige Nachbarin, die 14 oder 15, ich weiß nicht mehr, ich glaube, die war 15 und war schwanger.
Wo?
In Amerika. Also
direkt hast du in Cleveland gewohnt eine Zeit lang? Du hast ja Familie
gewohnt da? Nicht. Nee, immer halt die Familie besucht.
Okay also die Nachbarin von deiner Familie.
Dann. Ja, ja. Also ich war eigentlich jeden
Sommer.
6-7 Jahre lang jede Sommerferien dort.
Cool.
Ja. Und ja, das ist da. Ich dachte dann auch schon, ey, das ist aber hart, die ist doch voll jung und hin und her. Und überhaupt, es gab ja kaum 22-jährige Girls ohne Kinder. So. Das war ja schon übelster Standard so einfach. Ja. Und diese ganzen Ghetto-Sachen so am Kiffen, am Hasseln, am Machen, am Tun. Also das sah alles so aus wie in Master P-Videos, so einfach nur. Und die sah nicht aus wie der Jay-Z in einem Hochhaus mit Champagnergläsern und so. Das war für mich so voll...
Wer war denn das? Eine Corey Guns hatte mal so ein Video, wo er so offensichtlich Cracksüchtige gefilmt hat, die so getanzt haben. Die so, oder die gesehen haben, ey, er macht Videodreh und oh, da sieht es irgendwie nach Geld aus, komm, wir gehen mal dahin. Und da haben die so abgefilmt, wie die so... Völlig abspassend zu diesem. Ich war auch so, Alter, okay, das so einen Einblick habe ich noch nie vorher gesehen, dass sie einfach auch draufhalten bei so einer Frau, die offensichtlich alles tun würde, um einfach noch eine Pfeife zu kriegen. So. Das ist hart.
Ja, da gab es auch damals dieses, hat ja einer als eine ganze Masche draus gemacht, dieses Bumfight. Kennt ihr das? Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gab. Ja. Mhm. Ja, ja. Also wo sie da den Obdachlosen die komischsten Sachen gemacht, also machen lassen haben und gefilmt haben.
Aber das war doch schon immer eklig.
Ja, ja, natürlich, ja, ja. Aber dass es so Leute halt gibt en masse, so richtig viele einfach, das ist halt dann schon ja, ein anderes Bild von Amiland halt so.
Hattest du jemals irgendwie den Wunsch, dann dorthin zu ziehen?
Eigentlich nicht. Ich wurde 1000 Mal natürlich gefragt, hey, willst du nicht bleiben? Hier, dies, das. Aber ich hatte immer irgendwie das Gefühl, nicht so wirklich. Einmal, also ich war zum Beispiel 18, hier, hatte einen Führerschein, ne, konnte Party machen und saufen und alles. In Amerika war ich nicht mal volljährig. So. Da dachte ich mir auch so, also ich hätte Auto fahren können, okay, aber ich hätte mir jetzt nicht mal ein Bier kaufen können, yeah, weil ich war nicht 21. Und da dachte ich mir, Deutschland ist schon cooler. Ich habe das schon gecheckt auch, dass es dort viel härter ist eigentlich zu leben, wenn du jetzt nicht gerade die Mittel hast. Also, dass du eine Bill bezahlen musst, wenn du ins Krankenhaus musst zur Notaufnahme. Oder dass der Typ, der gegenüber wohnt, keinen Strom hat, einfach mal so, weil er das jetzt nicht so zahlen konnte. Und meinem Daddy für 5 Euro den Rasen gemäht hat. Also das ist schon, das habe ich schon immer gemerkt, so dass ich so, okay, hier ist es kein Spaß. Und ich bin ja eh so eine faule Sau. Ich habe mir schon gedacht, okay, hier wirst du ja, also nicht so sorgenfrei leben können wie in Deutschland, auf jeden Fall.
Das hatte ich mir ja neulich auch gedacht, als ich diesen entzündeten Zeh hatte. Also das war ja eine entzündete Haarwurzel am Ende. Und dann denkt man sich, okay, vielleicht in so einem Land wie Amerika stirbt man daran, wenn du dir diese Arztkosten nicht leisten kannst. Wenn du nicht zum Arzt gehen kannst, der dir das aufschneidet und dir da eine Menge Jodsalbe reinpumpen kann.
Ja, die Sache ist, ich bin auf keinen Fall ein Amerika-Experte. Wie gesagt, ich habe ja nicht mal da gelebt. Aber ich weiß natürlich, dass das auch von Staat zu Staat alles voll unterschiedlich ist und so. Also Section 8 und sowas habe ich mal aufgeschnappt, weil ich auch mal gefragt habe, wie ist das denn, wenn man nicht arbeitet und kein Geld hat und so. Also es gibt ja auch so eine Sachen, aber blickt da auch nicht so ganz durch. Und ob die dich erstmal behandeln und dann du aber dann eine dicke Rechnung hast. Oder
15.000 Euro C-Operation.
Ich habe gehört, eine Entbindung oder so ist ja auch von Staat zu Staat unterschiedlich, aber ist ja auch voll teuer in Amerika.
Wirklich, crazy.
Dass man so 20.000 Dollar bezahlt
für eine Entbindung. Wir haben so eine Story gelesen, dass ein amerikanischer Student irgendwie in Taiwan, glaube ich, ins Krankenhaus musste, weil da sich irgendwas eingefangen hat. Und er meinte, die haben also so richtig, mussten ihn operieren am Magen und so weiter und so fort. Und er hat am Ende eine Rechnung von so 80 Dollar bekommen. Und er war so, okay, ich dachte, ich muss einen Kredit aufnehmen oder sowas. Weil zu Hause wärst du halt, ne?
Schnäppchen, ja.
Zur Bank gegangen wärst du, ey, bitte, gib mir irgendwie 20.000, so, ich muss jetzt meine Rechnung bezahlen. Ey, lass uns mal den ersten Song spielen, bevor wir hier ins wilde Geschehen stürzen. Ich habe nämlich diese Woche sehr, 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 sehr viel Musik rausgesucht. Und zwar Slow Tie und Skepta mit Cancel draufpacken.
Slow Tie hat ein neues Album gemacht.
Ja?
Habe ich gehört.
Magst du den?
Ich fand den auf jeden Fall interessant. Dann gab es ja irgendwie eine Kontroverse irgendwann mal. Sowas. Aber ich fand so seine Sachen auf jeden Fall interessant.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Gibt's sie, warum bist du denn hier und genau, was hast du denn mitgebracht?
Am Freitag, 29.02. erscheint
Kaum Scheiß. Das sind 2 Wochen.
Nee, 19. oder?
19.02.
Hey, kein Ding.
Genau, nächsten Freitag. Couchweiß, wie gesagt, produziert von Shirama und Yanni 5000. Außer ein Track, der von Max2K10 produziert wurde.
Okay, hast du den Lockdown genutzt? Oder sind es Sachen, die vorher entstanden
sind? Es sind auf jeden Fall Sachen, die in 2 Sessions letztes Jahr entstanden sind. Ich kam einmal, wir haben gejammt, Beats gemacht. Die Texte hatte ich ja schon vorher, wie immer. Und genau, dann bin ich noch einmal hergekommen, habe das Ganze aufgenommen und dachte mir dann die ganze Zeit, naja, warte mal, hier ist es jetzt Corona, ich habe gar keinen Bock, kannst keine Release-Party machen und nichts. Und dann war 2020 aber auch vorbei und ich dachte mir, okay, scheiße, dann machen wir es mal jetzt, weil es wird ja jetzt auch nicht wirklich absehbar besser. So. Ja.
Aber 2020 ein verlorenes Jahr für dich, oder?
Für alle, finde ich. Ist die ganze.
Nee, gut, aber du hast ja ein Album gemacht. Auf der anderen Seite könnte man ja jetzt sagen, hey, ich habe es genutzt und war eigentlich ganz cool, war ein bisschen runtergefahren, war ein bisschen Pause. Ich habe nichts verpasst. Das ist ja auch mal ganz schön.
Ja.
Na, oder? Dass man so chillen kann und zu Hause bleiben kann.
Für mich hat sich nicht viel geändert, sag ich dir ganz ehrlich.
Du bist, du bist eh schon so relativ zurückgezogen, ne?
Ja, ja, sowieso. Also. Ja, also wer mein Insta kennt und sowas, der
da
weiß,
passiert nichts.
Ich zeig nichts, weil da nicht viel passiert. Genau, ich mach mein Ding. Und
du bist ja auch seit 20 Jahren im Game gefühlt. Du hast das letzte Mal sogar die Story erzählt, wie du mit dem gelöteten U-Bahn-Mic angefangen hast zu rappen. Und es ist so, nach all den Jahren, was hält dich noch dabei oder was excited dich noch daran zu denken, okay, ich schreibe jetzt wieder Text und ich schreibe jetzt noch einen Text und ich schreibe jetzt noch einen Text, weil du schreibst ja auch ohne Beats, wie du ja gesagt hast, hast ja, ja letztes Mal auch gemeint, dass du so im Kopf immer so die Pattern hast und den Flow hast, wie du das machen willst.
Also ich muss sagen, wie gesagt, ich befasse mich ja auch nicht wirklich halt so viel mit dem Rappen an sich, also lass es einen Monat im Jahr sein, ein, zwei Monate. Und ich schreibe halt meine Gedanken auf. Denken tue ich halt jeden Tag. Und halt nach wie vor mich flasht halt Mucke einfach. Mhm. Und das wird einfach halt einfach nie auf. Gibt's aktuell nichts Gutes, forsche ich zurück, höre ich mir was aus den 60ern an, denke mir, boah, geil, was ein krasser Song, nie gehört. Und aktuell gibt's auch wieder sau viele Amis, die mich abholen und sogar auch deutsches vieles, so Comfy, ne, Comfort Boys und... Ja. Auch Soundcloud-Rapper, die vielleicht kein Mensch kennt, wo ich mir denke, oh, aber geil.
Echt? Ja. Du bist dann richtig auf Soundcloud auch unterwegs, ja?
Ich bin nicht auf Soundcloud unterwegs, gar nicht eigentlich, aber eben halt auf Insta, ne? Also da werde ich halt oft angeschrieben von Hunds und Kunst und ich habe so gefühlt 60% der Leute, die mir folgen, sind selber Rapper alle. Also irgendwie halt jeder Rapper, ne? Guckst mal auf Profil, steht halt schon Artist oben und ja, also es rappt halt auch jeder. Und manchmal, selten, aber manchmal ist auch was dabei, wo ich mir denke, boah, geil, krass.
Gibt es spezielle Tageszeiten, wo du schreibst, an denen du schreibst?
Immer.
Oder ist das so...
Ich habe das Handy, also...
Ohne. Echt, du schreibst es mittlerweile im Handy?
Ja, ja. Vorgestern. Ich lag im Bett, bin aufgewacht um 6, hab auf den Wecker geguckt. Ah, okay, hab noch eine halbe Stunde. Aber hatte einen kompletten Song, also einen 12er im Kopf und hab den gleich aufgeschrieben. Noch unter der Bettdecke so. ja.
Geträumt davon? Also manchmal träume ja, oder also wenn ich so Probleme habe oder auch manchmal Texte zu schreiben habe, dann kommen mir manchmal so Ideen im Traum. Also
du wachst dann auf und denkst dir so, boah, krass, ich hab's ja gerade gehabt und so,
genau. Musst
das schnell festhalten. Ja, ja.
Das dann schnell, das muss man aber wirklich schnell festhalten. Aber das könnte, und ich hatte das auch schon mal in der Zeit, in der ich rappen wollte, dass ich echt so die Mega-Texte hatte, aber an die konnte ich mich nicht erinnern beim Aufwachen.
Das ist voll oft, dass ich so träume, mir zeigt jemand einen Song und ich denke mir, boah, was für ein geiler Flow, warum ist der nicht von mir?
Ja.
Und dann wache ich auf und denke mir, den Song gibt's gar nicht, der war ja von mir. Wie war der Flow? Scheiße, wie war der Flow? Das ist voll oft. Aber das, ja, da muss ich...
Und manchmal versucht man es dann zu rekonstruieren, dann guckt man auf sein Blatt und dann steht da was ganz Billiges oder so. Oder irgendwie, man kriegt es nicht hin. Dieses Besondere, was es im Traum hatte, das kriegt man nicht übermittelt.
Also was ich träume, das weiß ich nie. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich sage mir, ich träume nicht, aber kann auch sein, dass ich es einfach nicht weiß. Aber alles, was ich schreibe, kann ich auf keinen Fall nochmal, denke ich mir zumindest, oh krass. Das. Oder auch nach jedem Album, nach jedem Song, denke ich mir, sowas kriegst du nie wieder hin. Das denke ich mir nach jedem Song, nach jedem Album.
Hörst du es auch manchmal an und bist selber von dir überrascht?
Ja, sogar. Ja, ja, manchmal denke ich mir, ey, wie ist dir das eigentlich? Wie ist mir das überhaupt? Wie kann das sein? Ich habe doch gar keine Ahnung davon, wie. Oder was auch krass ist, manchmal kennt ihr das, man hat einen Song geschrieben im Handy, einen 16er, einen 12er, und man löscht es aus Versehen. Das ist mir mit.
Eine Notizen-App, das ist so nervig. Wenn man dann nicht explizit auf Speichern drückt, dann ist alles weg. Wenn du so auf zurück gehst,
und
ist alles weg.
Und das ist mir mit dem Part für Longus Mongus passiert.
Ah, krass.
Mit dem Moby Dick-Song.
Ja. Yeah.
Und dachte ich mir, oh Kacke, okay, wie war das? Warte mal, die erste Line, okay, ja. Und ich habe den wieder hinbekommen.
Rekonstruieren können, okay,
krass. Und dann, so eine Woche später, merke ich, oh, der war ja gar nicht gelöscht, der war ja irgendwie nur verschoben.
Und ich habe eins zu eins wieder... Also wirklich? Hast du es 1:1
ja,
wieder geschafft?
Ja, ja, ja.
Crazy.
Aber was ich noch sagen wollte, aber ich habe mich nicht hingesetzt, sondern ich liege im Bett, habe vielleicht die ersten vier Zeilen und die letzten drei Zeilen so, und dann liege ich irgendwann im Bett um 3 Uhr morgens, denke ich, merke ich so, hey, das war die Mitte, das war der... Und
krass.
Also das ist dann irgendwie, auf Knopfdruck geht es einfach nicht, aber dann irgendwie dachte ich mir so, genau.
Ich habe ja irgendwann mal einen Roman geschrieben und den hat man ja, die muss man ja dann immer und immer und immer wieder überarbeiten oder überarbeitet man halt, also ich habe es zumindest so gemacht und dann bin ich da über diesen Text gegangen und dachte mir so, ah, jetzt würde eigentlich voll gut dieser Satz noch reinpassen und habe den dann so reingeschrieben, lese dann weiter in der ursprünglichen Fassung und dann kommt ja so 2 Sätze später kommt genau dieser Satz.
Dass ich da vorher nicht drauf gekommen... Oh, warte mal, ich bin vorher
drauf. Bin ich ja, leider vorher auch schon wieder drauf gekommen. Also so, das war wirklich so wie so ein ewiger Fluss und als könnte man dieses Buch halt so quasi immer und immer wieder schreiben. Genau gleich.
Ja, also diese Ängste, Gedanken zu verlieren oder Ideen, also das ist irgendwie sowas, das hab ich oft.
Aber die muss man loslassen anscheinend, ja, weil die kannst du nicht verlieren. Sie sind ja da, sind in dir.
Das ist auf jeden Fall irgendwie alles sehr unbewusst. Das, das passiert echt so spontan oder wie nennt man es? Intuitiv?
Ja, voll.
Dass ich sage, okay, das kriege ich nicht nochmal hin. Das ist wie mit einem Part aufnehmen, bei dem Album jetzt auch. Ich habe einen Part aufgenommen und dachte mir so, one take, okay, naja, eigentlich gar nicht so geil. Mache ich besser. 20, 30 Takes später und ich sage, lass den ersten nehmen.
Ja.
Ich krieg's, ich bin da nicht mal ansatzweise rangekommen wieder.
Ja,
also ganz komisch. Und den ersten habe ich so hingewichst, weißt du? So.
Ja, ja. Ich habe mir jetzt angewöhnt, so das erste Mal, wenn ich aufnehme, mache ich extra nicht so geil, damit ich mich nicht zu krass dran gewöhne, damit ich nochmal neu aufnehmen kann überhaupt. So, weil
Songs neu aufnehmen ist, und das ist ja genau das, das ist einfach dieser Moment, den du nicht mehr wiederholen kannst.
Aber auf der anderen Seite, wenn ihr live auftretet, dann performt er den Song ja auch immer wieder.
Mhm. Aber das ist irgendwie was anderes, wenn du die Leute siehst und du denkst dir so, okay, ich muss diesen Leuten begreiflich machen, was ich dabei meinte bei dem Song, sondern performst du den irgendwie anders auch, als jetzt, wenn du im Studio das zum ersten Mal festhältst.
Vor allem, du veränderst ja das Original nicht. Das Original bleibt ja, wie es ist. Also du performst ihn, aber die Version auf der CD bleibt die Version. Also.
Ja, ja, stimmt.
Und da, deshalb ist man da mehr unter Druck, meint er? Weil im Endeffekt ist es ja eine Darsteller, also ich würde ja sagen, das Rappen, Performen hat ja mehr mit Schauspielerei zu tun, also mit darstellender Kunst, als jetzt mit Lyrik und Aufschreiben.
Ja.
Und ich denke mir dann auch oft, hey, das kann ja der ehrlichste Song gewesen sein, den du jemals geschrieben hast. Und du hast ihn so krass gefühlt in dem Moment, in dem du ihn geschrieben hast und zum ersten Mal aufgenommen hast. Aber wenn du ihn 100-mal performt hast vor Publikum, dann ist er ja in irgendeiner Form wirklich Schauspielerei. Ja? Du versuchst natürlich, dieses Gefühl immer wieder zu hervorzuholen und so weiter. Aber es ist eigentlich im Endeffekt eine Performance.
Aber ich finde, da ist halt diese Magie der Musik so ein bisschen drin. Weil im Publikum könnten ja 2, 3 Leute sein, die den Song zum ersten Mal hören.
Ja.
Die wurden vom Bruder mitgenommen und dann denken die sich, was ist das für ein Song? Ey, da passiert ja gerade. Also das könnte ja jeder, also weißt du, was ich meine? Dann lebt für mich der Song ja in diesem Moment einfach nur. Der wird dann performt 2 Minuten lang und dann ist die Performance ja auch vorbei. Das ist ja etwas, das musst du catchen oder nicht? Das ist ja das Geile bei Live-Musik eigentlich. Das ist was, das passiert jetzt und
es wird nächstes Mal nicht genauso sein. Ja.
Aber das kann man im Studio nicht wieder also so quasi nicht hervorholen.
Ich meinte auch, also mein Problem war auch jetzt nicht so, dass ich nicht das Gefühl da reinpacken konnte, liegt schon allein schon an der Stimme, so zum Beispiel. So, ich krieg diese Stimme nicht mehr hin, so. Als ich das so spontan einfach hinten losgelassen habe, habe ich mich so und so angehört und ich komme da gar nicht mehr hin. Also alles andere danach war schon viel zu clean und war nicht mehr, hat immer was gefehlt.
Okay.
Und das hatte ich jetzt bei 3 Songs auf dem Album sogar.
Du arbeitest auch immer relativ zurückgezogen, oder? Du schreibst so für dich im stillen Kämmerlein und dann gehst du mit Producern ins Studio und so, ey, guck mal, was hältst du davon oder was hältst du davon? Und du hast dein Prozess, dein Schaffensprozess, der passiert bei dir, oder so allein?
Ja, safe, ja. Also das Ding ist genau, ich schreibe das, egal wo ich bin, wie gesagt, unter der Bettdecke oder egal wo. Im Auto manchmal fahre ich rechts ran und schreibe was auf.
Echt?
Ohne Witz, ja. Also du siehst, du bist im Auto, hörst einen geilen Song, vibest gerade und denkst dir, und hast auf einmal sowas, einen Hook auf einmal.
Verstehe.
Da fahre ich rechts ran, schreib die auf jeden Fall. Und also das Ding bei diesmal war halt, die Texte standen halt schon. Und die haben halt Nino geholfen, da halt die Akustik, also die Beats da für zu bauen. Ja. Das haben wir zusammen gemacht. Da haben wir wirklich nur Beats gemacht. In Neukölln war das, in so einem krassen Keller irgendwie. Und an diesem Platz auch, beim Karstadt, Kaufhof, keine Ahnung,
was es ist. Hermannplatz.
Ja, ja. Ein paar Monate später habe ich dann einfach aufgenommen, an einem Wochenende danach.
Achso, wenn wir noch ein bisschen Musik spielen nebenher. GBC hat noch einen Wunsch.
Okay. Shoutout an Sydney, der hat mir einen Song gezeigt von Lana Del Rey.
Ah, krass.
Fand ich unglaublich gut.
Wie heißt der?
Der heißt Chemtrails
Over the Country Club.
Und was ich halt krass fand bei dem auch noch, diese Message dahinter halt, visuell und halt auch textlich so mit dem, da gibt es ja so diese Explained und so ein Kram, Reactions und hin und her, dass da alles so rund ist am Anfang, der Pool ist rund, der Rückspiegel von dem Auto ist rund und dann der runde Vollmond und es ist so die wilde Seite, weil sie redet ja auch über ihre Sternzeichen oder Mond und Cancer.
Es steckt eine Menge kodierter Scheiß drin.
Ja, und der Song findet auch immer geil, also da hat mich schon abgeholt. Den könnte man...
Es ist doch geil, dass einem die Neffen oder die Söhne und Töchter Musik zeigen können.
Ja, ja, klar.
Voll geil.
Aber auch, also Lana Del Rey ist ja jetzt auch nicht so wirklich so der Durchschnitts-20-Jährige. Yes. Ja, sie macht ja schon sehr spezielle Musik. Aber wie gesagt, Videogames fand ich schon mega krass. Und der Song ist jetzt der so ziemlich auch der nächste von ihr, der mich so abholt.
Aber hast du was Geiles gefunden die Woche, Steiger?
Ich habe jetzt nicht so richtig geile Sachen diese Woche gefunden, aber ich habe mich so ein bisschen rumgeguckt. Ich würde gerne Joe Boy ins Rennen werfen, African Pop.
Okay.
Kennst du Joe Boy?
Nee, aber ich dachte gerade, egal was du jetzt sagst, wenn du schon sagst, oh, ich habe nicht so richtig geile Sachen gefunden.
Ja, also ich habe jetzt nicht, manchmal hat man das ja, dass man so schon, ja. unterwegs ist in der Woche und denkt so im Radio
aber
im Release-Radar oder sowas.
Joe Boy, ey, muss man nicht kennen.
Nein, oder? Das muss man wahrscheinlich nicht kennen. Irgendwie so hat eine kleine Doku gemacht, irgendwie so on the race to an African Popstar. Ist aus Nigeria, macht richtigen Afro-Pop. Und es gibt eine Menge von visualisierten Videos von dem, wo so kleine Trickfilme dann zu seinen Lyrics gemacht werden. Und die handeln eigentlich immer davon, dass er unsterblich in irgendwelche Frauen verliebt ist. Und die haben dann aber so Macker, die so ganz viel Geld haben. Und dann kommt auch die eine, der dann sein Herz schenken kann. Die geht dann mit ihm mit und dann lacht er die anderen Macker wieder aus.
Also viel Drama.
Und so weiter und so fort, genau. Viel Drama, viel Herzschmerz. Und seine neue Single heißt Focus.
Dann packe ich noch Tom Hanks und Lugardi rauf mit Dickes Fell. Die beiden Bärenbrüder haben ein sehr dickes Fell.
Shoutout auf jeden Fall nach Köln.
Dickes Shoutout. Und Tom Hanks ist sogar von hier, oder? Ist er nicht Berliner? Ich glaube, Lugardi auf jeden Fall aus Köln.
Lugardi, ja.
Die Themen der Woche.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber Rebecca Black's Song Friday ist 10 Jahre alt geworden und sie hat einen großen Remix dafür angekündigt.
Ich kenne Rebecca nicht mal.
Leute, wirklich, das ist auch Trash, aber das ist so der Trash-Song. Das war so, YouTube wurde geboren und sie war so wahrscheinlich so einer der ersten Sachen, die krass viral gegangen sind. Das ist ein richtig, richtig nerviger, gestellter, gute Laune-Song und Leute haben es so sehr gehasst, dass sie es geliebt haben irgendwann. Dieser Song ist 10 Jahre alt geworden. Das als Zeitzeugnis.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Stelle. Dann Ratar spendet 86.000 Euro für neue Spielplätze.
In
die Ratar-Stiftung.
In Kölnberg oder so. Ich habe kurz draufgeklickt, aber finde ich gut.
Das ist gut.
Ist natürlich schön. Also wenn die Spielplätze wieder auf sind, gibt es auch neue Spielplätze.
Und auch geil finde ich, dass so dieses ganze Köftegeld irgendwo angelegt ist, wo man sich denkt, ey, Allgemeinwohl, weißt du, da haben alle Kinder was von, ob die jetzt einen Köfteteller bestellt haben oder nicht, ob die deine Musik hören oder nicht, die
da können gab's spielen. Da gab es übrigens einen Nachtrag, Katar hat Köftespieß tatsächlich als eingetragene Marke, oder es ist eine eingetragene Marke von Katar Köftespieß.
Und das wenn, Wort.
Ja, der hat es anscheinend als Marke angemeldet. Und das heißt natürlich, wenn diese Smoothie-Firma einen Drink rausbringt mit dem Namen Köftespieß, ist die Abmahnung unterwegs auf jeden Fall.
Das ist ja krass. Okay, ist das ein Ding, dass man einzelne Wörter patentieren lassen kann? Ich meine, ja, Scorpions geht ja anscheinend auch.
Ja, du kannst einzelne Wörter natürlich patentieren lassen für bestimmte Produktgruppen. Allerdings frage ich mich natürlich, wenn dann irgendwie ein Döner hier auf dem Cottbusser Damm Köftespieße anbietet, steht dann Katar da und sagt...
Hält die Hand auf.
Kollege, was ist los? Hier wird jetzt einfach mal abgecashed. Ja? Aber in diesem Zusammenhang habe ich auch ein Zitat erraten, das ich gleich einbauen kann.
Das geht's.
Wer hat die Worte bitte nicht gesagt? Katar auf die Ankündigung von CEO Afghan Sharky zu signen. Nicki Minaj auf die Ankündigung von Lil Uzi Vert, sich einen Diamanten auf die Stirn einpflanzen zu lassen. Bushido auf die Ankündigung der Verteidigung, den Track EGJ featuring Animus und Babassat im Gerichtssaal spielen zu wollen. Oder Juju auf die Ankündigung von Flair, seine nächste Single Baby Jesus zu nennen.
Also 4 Optionen finde ich ein bisschen viel, aber...
Ich habe es tatsächlich gehört. Das war dieses Bushido-Ding.
Genau.
Also er wurde wohl vor Gericht gefragt, hey, ist das... Wir könnten ja den neuen Song mal hören, so damit wir alle wissen,
ob wir gleich bitte Stand nicht, haben. Bitte nicht.
Bitte nicht diesen Animus-Part mit Kordulenz und Kondomenz.
Aber er hat das, glaube ich, auch so ironisch eher gesagt, ne? Also ihm war es jetzt nicht... Es war jetzt kein flehendes Bitte nicht, sondern eher so ein
Ja, ich war schon mit Rappern unterwegs auf jeden Fall. Die wollten ihre Texte nicht im Mediamarkt Friedrichshafen performen, weil sie dann gesagt haben, ey, bitte nicht, das sind Familien, hier sind Familien. Wir können hier nicht rappen, was wir sonst immer so rappen. Ja, vielleicht war es ihm wirklich, ey, komm jetzt nicht im Gericht. Das ist da draußen in der Welt, wo ich mich wohlfühle, in dieser Gangsterwelt. Da sind diese
Kunstfreiheit.
Songs.
Ich chill in meinem Kunstviertel. Wir machen Kunstfreiheit. Das ist ein anderes
Thema. Gut, aber wobei wir beim Thema waren, Lil Uzi Vert, der sich jetzt Diamanten natürlich einsetzen hat lassen auf die Stirn. Das hast du mitgekriegt, ja?
Ja.
Sowas kriegst du mit bei Worldstar Hip-Hop, oder?
Genau, 24 Millionen.
Wirklich? Kostet der? Ist der wert?
Angeblich. Ich finde es irgendwie fast schon, das finde ich ein bisschen utopisch.
Dass 24 das, Millionen ja, ist aber schon
das,
richtig.
Das stand ordentlich. Überall. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also diese Goldmünze, die da aus dem Bode-Museum geklaut wurde, die Kanaldeckel groß war, die hat 4 Millionen gekostet. Ja. 24 Millionen Diamant, was soll
denn das? Also wie gesagt, das habe ich wirklich gelesen, zwei, dreimal. So, und ich verstehe auch gar nicht...
Kryptonite-Diamant sein.
Ja, das ist Kryptonit.
Vielleicht hat irgendwer mal 24 Karat und 24 Millionen durcheinander gewürfelt und es war dann einfach so die beste Schlagzeile. 24 Millionen
ja, Diamant. Das fand ich auch ein bisschen unglaublich und es geht ja eigentlich gar nicht. Oder? Aber
ich weiß nicht, ich bin im Diamantengeschäft nicht drin.
Jedenfalls, aber was viel verstörender ist halt, wie ist das jetzt, wo ist das angebracht? Also South Walker hat ja eine Träne, eine Diamantenträne, so sich ein paar Wochen vorher hier auf die Wange machen lassen.
Ah.
Okay, das ist ja dieses Piercing, okay, das verstehe ich noch. Ne? Aber er hat das ja aufgeschnitten und auf seinen Schädel, also ich verstehe es nicht so ganz. Ja.
Mit so einer Heißklebepistole.
Ja, den Drip fühle ich nicht so. Auf jeden Fall. Das sieht auch gar nicht cool aus irgendwie. Aber
das sieht halt wahrscheinlich so aus wie so ein bisschen alienmäßig, oder? Stelle ich mir vor.
Irgendwie. Ja, ist ja auch, womit er spielt die ganze Zeit. Er ist ja so, er wäre so der.
Gut, aber er ist wirklich auf dem Weg, transhuman zu werden. Er will sich nämlich jetzt auch noch als einer der ersten menschlichen Lebewesen.
Wi-Fi
den,
einbauen.
Den neuen Neuralink. Chip von Elon Musk einpflanzen lassen.
Stark.
Mit dem man anscheinend gedankenstreammäßig Musik hören kann.
Okay.
Also der wirklich das schafft, so quasi deine biochemischen Reaktionen mit Algorithmen, mit Computer-Chip-mäßigen. Also pass auf, man arbeitet aktuell wohl daran, Affen mit dem Chip Videospiele über ihre Gedanken spielen zu lassen. Passiert sei das allerdings noch nicht. Es handelt sich hierbei um ein langfristiges Ziel. Allerdings habe schon der eine oder andere Affe aus einer speziellen Anstalt den Chip im Gehirn und sei damit laut Musk glücklich. Ja. Bald soll der Chip dann auch an Menschen getestet werden und Lil Uzi Vert ist auf jeden Fall erster Proband. Die haben sich dann auch so per Twitter unterhalten und dann liest man dann auch so Sachen, ja okay, ist Menschenversuch, aber es ist es wert.
Also Lil Uzi, er ist ja auch GG Allin-Fan, wenn das stimmt, da wundert mich das eigentlich auch dann nicht mehr so.
Also man muss dazu sagen, also dieser Transhumanismus, das ist ja wirklich der Trend innerhalb dieser Milliardärsklicke da im Silicon Valley, diese ganzen Leute, die träumen ja wirklich schon davon, die menschliche Spezies zu verbessern mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz, die halt dann alle Schwachstellen irgendwie so aussortiert. Also Lil Uzi Vert will das noch mit einer anderen Person zusammen machen und die schreibt dann zurück, ja okay, es könnte auch schief gehen, aber wenn es funktioniert, dann sind wir wie Gott.
Ja, aber die Frage ist, was ist, wenn es schief geht? Also wie äußert sich das dann? Also
wenn die was in deinem Kopf anbringen wollen, dann müssen die ja irgendwie in deinem...
Heißt schief gehen, Game over oder...
Schiefgehen heißt, oh, einmal ins Gehirn gepiekst, na gut, du kannst jetzt
Kurzschluss.
Nicht mehr,
Gedächtnis weg
oder nicht so. Mehr schlucken oder so. Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall nicht so nice.
Ja, Shirin hat Plattencover gepostet von sich und Cardi B. Drei Stück an der Zahl. Sehen sich wirklich verdammt ähnlich.
Ja, habe ich auch gesehen, dass ich da bedient wurde.
Und sie schreibt aber drunter, hey, keine schlechten Gefühle. Ich lieb's, wenn ich Frauen inspirieren kann. Bitte bedient euch. Aber man muss dazu sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, okay, Selbstüberschätzung. Aber die Plattencovers sind schon relativ
das
ähnlich.
Ist nicht, also ich glaube, dass ich denke,
und
das
dann auch
ist
noch zwei. Eins,
das, guck mal, wenn du irgendwie ein kreatives Team hast, ja, was machen die denn groß? Die sitzen ja nicht in ihrer komplett weißen Gummizelle und denken sich, wir müssen jetzt etwas Neues erschaffen aus dem Nichts. Sondern die denken auch, was ist in Overseas irgendwie, ach komm, einer aus Italien, das kriegt doch keiner mit und so. Und da so ein Mädchen aus Deutschland, ja, guck mal, die ist groß und bla, aber ist doch eine geile Ästhetik.
Der Blick geht immer in den Osten, oder? So, also wenn sich deutsche Rapper so quasi am Ostblock-Pop bedienen.
Ja, also ich glaube, es gibt schon mehr deutsche Rapper, die sich in Frankreich und Amerika, oder?
Ah,
also
okay, ja, war auch. Ja, ja. Ja, stimmt.
Aber nur, dass ich das richtig, weil ich, das habe ich nicht mitbekommen, also KDBs Cover... Hat große Ähnlichkeit mit einem Cover, was Shirin
schon und auch, es zieht sich so durch, es gibt mehrere Videos, in denen so Einstellungen aus Shirin-Videos irgendwie so adaptiert wurden. Natürlich nicht eins zu eins, ne, weil auch andere Mittel und generell andere Locations vorhanden sind. Also
es aber gibt ein Cover, da sitzt sie so in so einem Ring, in so einer Weltraumlandschaft oder was weiß ich, weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Cardi B sitzt in einem Ring über einer Landschaft, dann liegt sie einmal in so einer relativ poppigen Welt auf einer Liege, auf einer Sonnenliege.
Mit so Zitronen um sich rum.
Genau,
so.
Wird von oben fotografiert. Das Cardi B-Cover sieht genauso aus. Also eine supergrüne,
Zitronen und so weiter und so fort.
Also supergrüne Wiese. Cardi B liegt auf einer Liege und dann war noch eins.
Ja, so ein paar Settings wurden auf jeden Fall.
Ach so, ja, genau. Also dieses, wo sie mit dieser Maske da auftritt, also mit seiner
diese
Corona-Maske.
Ja, hin oder her, aber wie gesagt, das ist ja eher ein Problem, was, und da kann ich einen Podcast empfehlen an der Stelle, Make Art Not Content heißt der, das sind immer nur so 10 Minuten Folgen, wo so ein kanadischer Fotograf über Kunst und so die Krisen als Freischaffender und so weiter redet und diese ganzen Psychofilme, die man sich fahren kann, und der redet auch in einer Folge darüber, über diese Stylists, die einfach auf Instagram andere Leute rippen und sagen, ja gut, ich meine, wer will das zurückverfolgen jetzt? Ich habe halt irgendwie so lang auf Verlinkungen geklickt, bis ich irgendwo gelandet bin, wo ich nicht mal mehr weiß, wo ich gerade bin. Und das sieht irgendwie inspirierend aus. Ich rip das jetzt einfach. Ich nehme das als Moodshot, als Moodboard für das nächste KDB-Video. So. Da hängt sie dann eher an den Leuten, die ihr das vorschlagen, weil KDB wird jetzt nicht rumrennen und sagen, ey, Shirin David, ich will das so wie die haben. Guck mal, könnt ihr sowas machen? Könnt ihr das wie die machen, bitte?
Sie ist wahrscheinlich eher pisst so jetzt, dass es überhaupt
ja, ein Thema voll.
Ist.
Ach, auch wenn es ja, ihr gerippt. Ich dachte, das war eure Idee. Ja. Was ist los mit euch? Ich gebe
jetzt kommt Geld, sich damit jetzt vor wie Karl Theodor zu Gutenberg nach seiner Doktorarbeit. Was? Du hast angeschrieben, weil ich also, hab dir so viel Geld bezahlt.
Aber Shirin hat das auf ihrem Insta gepostet, oder was?
Ja,
voll. Okay, ja, gut. Das kriegt halt in Amerika dann wahrscheinlich auch nicht
zwingend
mit.
Ja. Ich auch alles mit, was auf Instagram läuft.
Ja, aber wie gesagt, wenn der Große den Kleinen kopiert.
Ey, aber weil du das gerade gesagt hast, wieder Social Media und Mitspielen und so, ich habe heute einen sehr lustigen Beitrag wieder auf Deutschlandfunk gehört, und zwar über Medienabhängigkeit. Also Computersucht ist jetzt auch tatsächlich so ein Krankheitsbild, das so
anerkannt.
Mittlerweile anerkannt ist. Und während Corona haben sie halt herausgefunden, Jugendliche sind 5 bis 7 Stunden online. Ich weiß nicht, ob das ein Durchschnittswert ist, aber es sind ja schon extreme Zeiten. Und dann meinte die Reporterin oder die Moderatorin, die das Interview geführt hat, ja, also dann mit dem Online-Unterricht zusammen. Dann meinte der, nein, ohne Online-Unterricht, das ist quasi das Freizeitverhalten. Ja, was würden Sie denn empfehlen? Und dann sagt er, 45 Minuten bis 14 Jahre. Dann dachte ich, wer hat
Realität?
Kinder in welcher Realität, die 45 Minuten Medienzeit am Tag haben? Das ist doch unrealistisch.
Ja, natürlich.
45 Minuten, ich meine, also das. Du hast ja deine Bildschirmzeit getrackt, oder?
Ja.
Auf was bist du da gekommen?
Ich hab mir ein Limit eingestellt von 3 Stunden am Tag, dass ich nicht über 3 Stunden am Tag dran sein kann. Und
wie
ich
krieg
das auch ganz gut hin.
Ja?
Ja. Okay. Also es ist tatsächlich weniger geworden.
Hast du es davor mal gemessen, wie du das genutzt hast?
Also 5, 6 Stunden auch.
Ja. 5, 6 Stunden.
Voll.
Was heißt das jetzt, Screens? Also 5, 6 Stunden auf dem Handy?
Ist der Bildschirm an. So. Also während der Bildschirm an ist. Das zählt jetzt nicht, wenn ich irgendwie entsperre. Ich mache mir irgendwie eine Spotify-Playlist an und dann sperre ich. Dann ist das 1 Minute, weil ich habe die ja nur schnell angemacht und lass laufen. So. Also ich habe schon viel Input am Tag trotzdem, weil ich dann irgendwie, weiß ich nicht, Podcasts oder Hörbücher oder was auch immer höre oder Musik. Aber so dieses wirklich davor sitzen und vor allem das Problematische ist ja dann eigentlich das Aktualisieren und es geht nicht auf der App noch was, oh okay, mir auch nicht, geht nicht auf Twitter noch was. Das ist ja das eher Problem, dass
man
so
nach kleinen
so Kicks sucht, irgendwie, wo noch was Interessantes
ist. Ja, das ist schlimm. Also ich fange mich auch manchmal, wenn ich auf der Couch sitze und einen Film gucke, der nicht so geil ist, dass ich dann das Handy nehme und dann da auf Insta rumgucke. anstatt den Film zu gucken, weil ich...
Weil deine Aufmerksamkeitsspanne schon wieder erreicht ist.
Ja, und das ist krass, weil man kriegt ja mit einem halben Ohr die Handlung mit und man denkt dann so, ja, okay, ich habe jetzt so auf dem Papier verstanden, was da passiert ist, aber wirklich einen Film gucken ist ja noch was anderes, ne? So wirklich dabei sein und sich seine Gedanken machen, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, ja, voll. Dann, Contra K musste 60.000 Euro Strafgeld zahlen, weil er Bullen Pfeifen genannt hat. Habt ihr das mitbekommen?
Wirklich?
Ja.
Wie viel?
60.000.
Okay.
Und das ist aber viel. Warum denn Pfeife? Also Pfeife ist so...
Legitimes klar, natürlich Wort,
ist
oder?
Eine Beleidigung, aber ist das wirklich tatsächlich im Bußgeldkatalog vermerkt? Pfeife?
Anscheinend.
Und wow. Schon recht harmlos, ne?
Eigentlich süß auch. Also wirklich, Pfeife ist ja so ein bisschen ein Wort wie Fete.
Ja,
aus einer anderen Zeit, oder? Ey, auf der Fete waren nur Pfeifen.
Ja, so in den 50ern war es wahrscheinlich so, alter, Majestätsbeleidigung, wenn du so irgendwen Pfeife genannt hast. Aber klar, das war ja Pfeife.
Flitzpiepe.
Eigentlich voll schön. Also wirklich, das ist ein süßes Wort.
Und dann die Überleitung zur besten Instanz von Enisa Amani, dem Format, das sie ins Leben gerufen hat, als Reaktion auf dieses Talk-Panel. Wo sie gesagt hat, ey, ganz ehrlich, wenn das WDR oder wenn kein öffentlich-rechtlicher Sender jetzt was Entgegengesetztes irgendwie in die Wege leiten möchte, dann mache ich das halt aus eigener Tasche und lade mich hier Autoren und Professoren und promovierende Betroffene ein, die sich dann äußern können, Leute aus der Sinti-Roma-Community waren da, jüdische Community und so weiter und so fort. Und haben sich dann 1,5 Stunden einfach ausgetauscht, zu Wort kommen lassen und gegenseitig ergänzt. Es war wirklich eine sehr respektvolle Angelegenheit. Und da wurde eben auch drüber geredet, dass dann so Gegenargumente immer kommen. Ja, aber wir werden hier Bulle genannt und so weiter und so fort. Und man hat gesagt, ey, Bulle? Das ist doch jetzt irgendwie kein Wort, was irgendwie mit jahrelanger Unterdrückung oder jahrzehntelanger Versklavung in Verbindung steht. Das sind... Bulle ist ein Tier und das ist auch nicht mal das dreckigste Tier oder so. Ich meine, in Amerika werden die dann so Pigs genannt. Pigs, das ist dann noch eher irgendwie was
Bullenschwein
Degradierendes. Halt. Bullenschwein. Oh, das ist sogar eigentlich eine Kreuzung. Das ist so wie Maultier. Bullenschwein. Aber so Bullen an sich sind jetzt erstmal nichts mega Abfälliges, was man irgendwie...
Ja, vor allem ist es nichts Persönliches. Also es ist halt dein Beruf und nicht deine Herkunft,
die du jetzt nicht
Großeltern und
nicht mal eben ablegst.
Vorfahren also. Und ja, genau.
Ja, gut, man muss dazu sagen, dass Bulle jetzt kein... nettes Wort ist für Polizisten, aber der Bulle an sich ist ja doch auch ein mächtiges Tier. Wenn jemand also wirklich bullig aussieht und so, ey, das ist ein richtiger Bulle, das ist jetzt kein abwertendes Schimpfwort, oder?
Nee,
jemand ein breiter Typ ist, dann ist er auch ein Bulle.
Ochse.
Ein Ochse ist schon wieder kastriert. Ein Ochse ist ein kastrierter
Stier. Also wir nennen so breite, ist so Ochse.
Mhm. Ja, kenn ich auch.
Ein Ochse ist ein kastrierter Stier.
Okay.
Echt, das wusste ich gar nicht.
Mhm. Deshalb gibt es ja auch eine Savaschlein, die auch so, ich will rammeln wie ein Ochse oder so. Ja. Not possible.
Wie ein Eunuche.
Aber das ist also was für einen Stellenwert halt das hat, ne? Also Pfeife, Bulle, Drecksschwein, Arschloch.
Wer will das gegeneinander aufwiegen? Ja, komplett Psycho. Und vor allem, wer will das mit 60.000 Euro aufwiegen?
Das ist schon hart.
Und dann natürlich der Selbstmord von Jerome Boatengs Ex-Freundin. Habt ihr das mitbekommen?
Nee.
Wirklich nicht. Okay, also ich bin jetzt auch alles andere als irgendwie auf Promiflash unterwegs oder so, aber das ist tatsächlich von allen Seiten, habe ich das mitbekommen. Da gab es in den letzten Wochen irgendwie so einen Rosenkrieg auf Instagram, dass Jerome Boateng gesagt hat, ja, ich habe mich von meiner Freundin getrennt. Dann hat sie irgendwie darauf geantwortet, nee, du hast hier überhaupt nichts. Ich habe mich getrennt, weil du mich unzählige Male betrogen hast und einfach ein komplett manipulativer Typ bist und so Psychoterror ausübst. Aus der ganzen Nummer war Jerome Boateng relativ schnell raus und sie wurde natürlich aber von seiner Fanbase komplett zugespammt und mit den schlimmsten Morddrohungen überhäuft, bis sie sich dann tatsächlich das Leben genommen hat. Letzte Woche jetzt. Und es ist, dann natürlich hat es dann wieder Diskussionen darüber losgetreten, wo liegt die Grenze bei so, wann ist online stattfindendes Mobbing trotzdem Teil deines Lebens und so, wo, also wer steht dann in der Verantwortung auch? Natürlich die ganzen Reporter, die sich darüber hergemacht haben und die auch irgendwie auf den Social-Media-Plattformen geguckt haben, wo kann man hier noch eine Information abgreifen und was schreibt man der, damit die irgendwie drauf anspringt und so weiter. Das liegt ja alles dazu mit bei und ist auf jeden Fall ein düsteres Ding.
Also reines Internet Shitstorm-mäßig, also Mobbing.
Aber ich meine, das kann ja auch bis zu ich weiß, wo du wohnst und so weiter gehen.
Ja, die Sache ist halt, ich meine, man kann es ja ausschalten, weißt du, oder deaktivieren. Das habe ich bei diesen irgendwelchen Promis im Fernsehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, Mangold irgendwie. In dem Moment, wo du es liest, ich weiß, wo du wohnst, ich bring dich um, dann ist es natürlich okay. Dann ist
aber ich glaube, das ist wirklich von Typ zu Typ sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die können es einfach ausblenden, die können es ausmachen und dann gibt es halt Leute, die bleiben da wirklich drauf hängen. Also ich habe ja auch Kolleginnen und Kollegen, die sich jeden YouTube-Kommentar durchlesen. Und das ist auch gefährlich, wenn du damit anfängst, weil dann kannst du überhaupt nicht mehr aufhören und du willst natürlich auch wissen, wie die Leute auf dich reagieren oder was du halt gesagt hast.
Dann denkst du, das stimmt doch gar nicht.
Und ich habe das auch manchmal bei manchen Sachen, die mich dann auch beschäftigt haben, dann will ich schon auch wissen, wie die Leute darauf reagieren, aber oft, und das kann ich halt ganz gut, ich lese das nicht. Ich gucke mir das nicht nochmal an, ich höre mir es auch nicht nochmal an. Also die meisten Sachen, die ich raushaue, die höre ich mir auch nicht nochmal an. Und dann lese ich auch keine Kommentare und dann bin ich davon auch relativ unbeeindruckt. Aber ich weiß, andere können das nicht so gut.
Und ja, und vor allem ist ja das,
die wollen das lesen.
Ist ja das Level Markus Steiger und Jerome Boateng auch nochmal ein komplett anderes. Weißt du, der kann ja keine Straße lang laufen, ohne dass so jeder Zweite weiß, Alter, das ist Jerome Boateng, lass mal ein Foto machen oder lass den mal hinterherrennen oder sonst was. Und wenn seine Freundin ähnlich in der Öffentlichkeit stand oder mit ihm zusammen assoziiert wurde, dann ist sie ja auch auf der Straße die gleiche. Weißt du, und das ich denke schon, dass das weit über Handy-Stuff hinausgeht.
Ist das so kristallklar, dass also sie wirklich aufgrund von Kommentaren, dass sie daraufhin...
Wahrscheinlich wird es nicht der einzige Grund gewesen sein, aber es kann natürlich...
Ja, ich stelle es mir halt gerade ein bisschen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lese, oh mein Gott, die hassen mich alle, diese Leute, die ich eh gar nicht kenne, die mir... Also ich weiß ja nicht, ob das wirklich der Hintergrund halt auch war, oder...
Ja, dort wurde schon einen direkten Zusammenhang gestellt. Okay.
Ja, das ist schon krass.
Aber ja.
Aber es ist ja auf jeden Fall nicht das erste Mal. Also in Amerika ist es ja, glaube ich, sowieso ein Riesenthema mit und Schulen und so.
Häuft sich auch voll. Mhm. Ja, genau, was du sagst. Also gerade in Amerika, die Suizidraten sind ja gestört in die Höhe geschossen. Mhm. Auch gerade bei so unter 16-Jährigen und so weiter.
Wie gesagt, ich weiß nicht, wie alt sie war. Aber bei so 16, für die ist das halt alles. Ein Kommentar, ein Like, das ist bei denen...
Aber ich glaube, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst und dein... nicht dein Selbstbewusstsein, aber irgendwie so deine Existenzberechtigung natürlich auch so ein bisschen auf dieses Instagram und Social Media aufbaust. Was weiß ich, da hängen ja vielleicht dann auch Geschäftsmodelle mit dran, so Influencer-mäßig und so weiter und so fort. Dann ist das halt eben auch deine reale Arbeitsumgebung oder deine Lebensrealität.
Ja.
So.
Ja, okay. Marken überlegen sich dann auch, willst du jetzt mit der assoziiert werden, die gerade voll den Rosenkrieg auswählt und für die Öffentlichkeit der Buhmann ist, weil Jerome Boateng ist, Mann, der ist ein Fußballstar, der ist unser Mann, der schießt Yogi zum Sieg und so ein Kram. Da ist halt ja so ein Sündenbock schnell gefunden, so die Frau, die du noch nie gesehen hast. Oder der geile Typ, der für unsere Bayern oder so, weißt du, das ist ja dann dieses kranke Öffentlichkeitsding, dass man sich so auf eine Seite stellen muss.
Ein krasses unbedingt. Ungleichgewicht. Ach so, ja,
ja, gibt's voll.
Verschiedenen Teams und so weiter. Ich glaube, ich kann das sehr gut verstehen, wenn irgendwelche Prominenten sehr darauf bedacht sind, dass ihr Privatleben abgeschirmt ist und dass das halt also auf jeden Fall nicht auf öffentlichen Medien und in sozialen Medien verhandelt wird. Ja. Man sich trennt, ob man glücklich ist oder nicht. Ich glaube, das ist auch vielleicht gesünder. Ich habe einen kleinen Nachtrag zu den FFP2-Masken, warum die von der Bundesregierung verschickt werden an Leute mit an Risikopatienten. Und zwar wurde ich dahingehend aufgeklärt, dass das in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen passiert ist und dass die Bundesregierung sehr viel Geld anscheinend auch dafür ausgegeben hat, dass das datenschutzkonform ist, wobei man dieses Geld halt auch wieder hätte einsparen können und jedem Bundesbürger FFP2-Masken umsonst hätte geben können. Na gut, ist halt ein bisschen schief gegangen. Auf der anderen Seite muss ich allerdings da trotzdem widersprechen, der Briefkopf ist nicht von der Krankenkasse. So, hallo, im Namen der Bundesregierung schicken wir dir jetzt 12 Masken, sondern der ist von der Bundesregierung, da steht die Bundesregierung, hallo, und dann lieber so und so, mit Namen, und drunter steht auch wieder Bundesregierung. Und der Brief kam in einem nicht frankierten Briefumschlag, also muss ich davon ausgehen, dass Jens Angela Spahn Merkel oder Jens Spahn persönlich durch die Straßen gelaufen sind und diesen Brief eingesteckt hat.
Die Regierung zahlt kein Porto.
Und wer hat die bekommen? Risikopatienten, sagst du?
Ja.
Mhm. Also ich habe auch einen bekommen, ehrlich gesagt. Risiko oder irgendwas. Ich
Du hast 12 Masken?
Ja, so ein Berechtigungsschein für hier geht zu Sparkasse und zur Apotheke und für 2 Euro kriegst du 6
Masken. Und wurdest du auch angesprochen, lieber
Ja, Mauli? Mein Name. Voll. Und ich denke mir, ich habe heute zum Beispiel eine Werbung im Briefkasten gehabt, da stand einfach nur an die Bewohner des Hauses so und so und so.
So möchte ich angesprochen werden.
So, dann denke ich mir, das ist doch der Weg eigentlich, um an diesen ganzen Datenschutzkram vorbeizukommen. Wenn du an alle was schicken willst, dann geh die Adressen durch, sag an die Bewohner von Haus so und so und so und so und so und dann schick raus, oder? Wo ist der Struggle mit Geld
ausgeben für irgendwelche Datenschutz? Ich will an dieser Stelle wirklich nochmal betonen und jetzt Fürsorge hin oder her, aber ich möchte nicht, vielleicht bin ich da zu oldschool, zu Datenschutz fixiert, vielleicht bin ich da wirklich so ein bisschen hängen geblieben, aber nein, ich möchte nicht, dass die Regierung weiß, ob ich Asthma habe oder nicht.
Steiger, wir reden die ganze Zeit in scharfe Mikrofone und du hast ein scharfes Mikrofon in der Hosentasche, das ist alles völlig egal, oder?
Ich habe dieses Gefühl auch überhaupt nicht.
Also irgendwann abgelegt, also, einfach so.
Du hast einfach nichts zu verbergen, ist okay.
Doch schon, aber ich gehe mal davon aus, die wissen ja so oder so alles. Also brauchen wir ja nur zum Arzt zu gehen und sagen, was hat denn der Herr Steiger? Also dann wissen die das doch.
Ist das richtig?
Ob du
ich weißt? Frage jetzt mal, ist das
ich
richtig?
Ich frage euch.
Ich frage.
Ach so, ob das okay ist?
Ist das okay?
Ist die Agenda oder
ist das okay?
Was willst du dagegen tun?
Nee, das ist nicht die Frage. So. Die Frage ist eigentlich, ja, was ich dagegen tun möchte. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte das.
Naja, die Frage ist, wie kann es gegen mich verwendet werden oder gegen uns?
Im Zweifelsfall ja natürlich. Irgendwie so, Sie haben Asthma. Ja. Gehen Sie mal bitte in die linke Reihe. Sie werden hier jetzt aussortiert.
Ja, sag mal konkret. Also
deine Gesundheitsdaten, wie die in Zukunft verwendet werden können. Also wenn man das weiterdenkt, wie das in China verwendet wird, dann haben deine Gesundheitsdaten auf jeden Fall was mit deinem Social Scoring zu tun. Und wenn du dann zum Beispiel... Oder wenn du zum Beispiel ein Risikopatient bist und dann ernährst du dich auch noch schlecht, dann wird das irgendwie so registriert. Ja? Also wenn das irgendwie so zum Beispiel kombiniert wird. In China gibt es ja so Versuche, zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler ihr Essen nur noch so quasi über Iris-Scans oder Gesichtserkennung bekommen und am Ende der Woche kriegen die Eltern dann einen Report nach Hause geschickt, ihr Kind hat diese Woche diese und jene Nährstoffe zu sich genommen. Also das ist dann, das habe ich euch doch mal erzählt, oder?
Ja, aber das passiert jetzt schon?
Naja, klar, das sind Versuche in einer bestimmten...
Ein Report über die Kalorien, die es dann...
Genau, in einer bestimmten Stadt wird das ja so durchgeführt und dann machen die ja auch so Versuche in Klassenräumen, dass sie mit Gesichtserkennung erkennen, wann die Schülerinnen und Schüler aufmerksam oder unaufmerksam sind. Und auch dann kriegen die Eltern einen Report nach Hause, ihr Kind war heute in Geschichte, bei Minute 45 hat das ein bisschen zu lange aus dem Fenster geguckt.
Oh Gott.
Ja, da war ein Bericht in Deutschlandfunk darüber, das passiert ja jetzt
gerade. Guck mal, das Ding ist, ich finde das eigentlich interessant, was für Daten oder was man mittlerweile ablesen kann, ja, aber dann ist doch eigentlich nicht der Move, Leute dafür zu bestrafen, dass sie unaufmerksam waren, sondern vielleicht sagen, okay, dem liegt vielleicht nichts an Geschichte. Vielleicht muss der Geschichte gar nicht machen. Der ist ein Träumer. Lass den was malen oder so. Weißt du, das ist doch...
Der wird Rapper.
Ja, aber ganz ernsthaft. Also wenn wir kommen ja aus dieser Datensammelgeschichte wahrscheinlich auch nicht raus. Und wir können ja jetzt auch nicht gegen diese Maschinen anstürmen und sagen so, ja, wir wollen diese Algorithmen zerstören, wir wollen diese Computertechnologie, das wollen wir alles nicht.
Das ist
aber
das Ding, genau.
Wir können doch schon auch festhalten, ey, wer die Daten beherrscht, beherrscht die Zukunft. Der weiß, was wir in Zukunft machen werden. Und die fangen ja was an mit diesen Daten, sonst würden sie die ja nicht sammeln. Diese Daten gehören uns aber nicht.
Aber warte mal, GPC muss kurz rechts ranfahren und eine Hook schreiben, über, wer die Daten
beherrscht. Diese Daten, ja. Pass auf, diese Daten gehören ja irgendwelchen Institutionen, die sind ja vielleicht noch unter der demokratischen Kontrolle in China, wahrscheinlich weniger als hierzulande. Oder sie gehören Privatunternehmen. So, da muss man doch dafür kämpfen, ey, wir wollen unsere Daten selbst verwalten. Also kann ja sein, dass unser Leben dadurch besser wird, wenn alle Daten gesammelt werden und wenn wir in Zukunft Smart Cities bauen, die den Verkehr besser regeln und so weiter und so fort. Das kann ja alles voll geil sein, aber da möchten wir doch mitsprechen. Die sind doch unsere Daten. Oder bin ich da zu...
Idealistisch.
Aber bist du libertär? Wie heißen die? Libertär?
Naja, also libertär fast. Auf eine Art, aber libertär-kommunistisch. Also nicht anarcho-kapitalistisch. Natürlich, das gehört doch uns allen. Also müssen wir es doch auch zusammen verwalten, oder nicht?
Ja, sicher. Aber wo
ist das? Ich schaue jetzt gerade in so leere Gesichter. Nein, könnte es sein.
Ob wir jetzt uns zu dritt an den Tisch lassen und sagen, ey, aber Krieg ist scheiße oder Krieg über scheiße. Ja, man, Krieg ist scheiße. Klar ist das... cooler, über seine eigenen Daten zu verfügen und so weiter. Und klar wäre das schön, wenn das alles ganz idealistisch und zum Gemeinwohl genutzt werden würde, aber dann, was machen die Unternehmen mit den ganzen Daten? Die wollen das ja auch irgendwo, ne? Das muss sich ja irgendwann rechnen für die, sonst
Ja, in diesem Wirtschaftssystem schon. Und Bundeskanzlerin Merkel hat ja auch 2020 auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos gesagt, hey, wir haben ganz neue Arten der... ganz neue? Ich such's gleich raus.
Okay.
Was hat sie?
Hat sie die Revolution?
Wertschöpfung. Ganz neue Wertschöpfungsmöglichkeiten hat man da. Aber ja, welche Art sind denn
das? Jetzt ist unser Volk auf einmal Geld wert. Ist das nicht schön?
Und der Mensch an sich ist Geld wert. Ja, ja. Du wirst zur Ware. Da gab es ja jetzt auch mehrere Essay- und Diskurssendungen dazu. Der Mensch als Ware.
Aus dieser bin ich raus, kann ich gar nichts zu sagen. Also wie gesagt, aber ich weiß nur, dass es ja.
Das ist halt passiert.
Dass ich da nicht diese Ängste habe. Du kannst ja auch nicht wirklich sagen, was sie mit den Daten machen.
Dann naja, also im Endeffekt. Ich kann sehen, was sie in China mit den Daten machen.
Da ja, das weiß ist ein nicht, bisschen weil, das ist ein bisschen.
Also du sagst, das würde hier nicht passieren, weil Google einfach besser. Ich bin besser drauf als die Chinesen.
Ich bin mit Politik halt nicht so befasst. Ich weiß nicht, was in China, was ist Diktatur? Oder?
Also es ist so ein Einparteiensystem und es wird schon relativ rigide durchregiert. Auf der anderen Seite, es gibt Leute, die verteidigen China bis aufs Messer, die sagen, ey, also ich meine, Welthunger, ein Großteil davon geht auf Chinas Kosten, dass es weniger Welthunger gibt. Also dass es in realen Zahlen, ja, in absoluten Zahlen, dass es weniger Hungertote gibt, ist ein großer Verdienst der chinesischen Regierung, die es geschafft hat, so einigermaßen ausgleichend irgendwie dieses Milliardenvolk da am Leben zu erhalten.
Da hast du es, siehst du?
Halt alles deine Pros und Kontras, Steiger. Lass die Leute machen, Mann. Du musst dich einfach ein bisschen chillen.
Oh, Freunde, ganz ernsthaft. Ich bin ja auch dafür, dass irgendwie so der Welthunger besiegt wird und so weiter und so fort. Ich bin aber auch für Demokratisierung. Wir müssen dafür streiten, da müssen wir müssen mitsprechen.
Das check ich voll. Das Ding ist nur, guck mal, das Ding ist so lang, wie Leute schon infiltriert sind, ja, und so, das gibt natürlich immer an allen Ecken und Enden ein paar schlaue Köpfe, die dann, ne, die irgendwie fürs Allgemeine denken, aber der große Schwarm, glaubst du, wenn die alle mitentscheiden dürften, würde es großartig anders laufen?
Ich glaube, dass der große Schwarm immer ein Problem ist. Ich glaube, dass man Entscheidungen auf kleiner Ebene treffen muss. Und die sich dann zu einer großen Entscheidung zusammentun. Aber auf kleiner Ebene wird ja, guck mal, das ganz ist okay.
Demokratisierung, das klingt immer erstmal mega, aber das macht ja auch nur so lange Spaß, wie die anderen das abstimmen, was du möchtest.
Vor allem, du sagst ja auch wir. Also dieses wir gibt es ja auch gar nicht.
Natürlich gibt es das wir insofern nicht, dass es keine Zwangskollektive gibt. Aber wir als Gemeinschaft hier an diesem Tisch sind schon mal eine Gemeinschaft. Dann sind wir ein Wir. Wir in unserem Haus, in unserem Stadtviertel sind eine Gemeinschaft. Und ich sage da immer wieder, 80 Leute und eine Person kommt dazu, ist überhaupt kein Problem. Da unterhält man sich nicht drüber. Können auch 5 Leute dazukommen, 5 Fremde. Ja, aber bei 80 Millionen und 1 Million Flüchtlinge ist plötzlich ein Riesenproblem. Deshalb sage ich ja gar nicht, dass der große Schwarm Recht hat. Die Entscheidungen müssen auf kommunaler Ebene.
Aber das ist jetzt aber was mit rein. Also ich kenne dieses Argument, und das unterschreibe ich, aber das hast du jetzt gerade ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Oder was hat das damit zu tun?
Nein, aber ich meine, dass du sagst, hey, muss der große Schwarm entscheiden. Nein, der große Schwarm entscheidet sich meistens falsch.
Guck mal, ich meine nur, wenn wir hier zu dritt sind, ja?
Ja?
Wenn wir hier zu dritt sitzen, dann finden wir ja bei relativ, oder wir müssten jetzt auf diesem engen Raum zusammenwohnen und wir müssten uns als WG organisieren, dann würden wir wahrscheinlich für alles eine friedliche Lösung finden, ohne uns über den Haufen zu schießen. Aber es würde auch Sachen geben, mit denen wärst du nicht cool und mit denen wäre ich nicht cool, aber wir müssten es akzeptieren, weil die Mehrheit hat entschieden. So. Und das ist ja auf großer Ebene genau das Gleiche. So, Demokratisierung bedeutet ja nicht auf einmal, dass alle so diese Weitsicht haben, um Entscheidungen im Allgemeinen
zu... Wo entscheidest du was mit? Wo entscheidest du jetzt aktuell was mit? Wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir dies und jenes machen?
Natürlich entscheide ich nur in meinem kleinen Rahmen. Ja, sicherlich.
Aber du entscheidest ja noch nicht mal in deiner Straße. Du kannst ja noch nicht mal darüber entscheiden, ob jetzt hier irgendwie du ans... Abwassernetz angeschlossen werden. Also wenn die Stadtverwaltung das beschließt, dass da eine Abwasserleitung gelegt wird, dann musst du das bezahlen. Da
muss man echt eine Menge Widersprüche einreichen, bis das ernst genommen wird, ja. Ich check's, Steiger. Ich sehe den Punkt.
Also meiner Meinung nach ist das...
Ich mache mir halt diese Gedanken da nicht. Ich seh, du bist halt so jemand, der
das so große Ganze.
Über das Gesamtbild so seine Gedanken macht hin und her. Und ich glaube, ich bin dann einfach jemand, dann der einfach so, hey... So, also solange es in meinen 4 Wänden läuft oder hin und her. Weil ich denke mir, man ist da so machtlos einfach halt sowieso.
Ja klar ist man machtlos, weil deine Entscheidung gar nichts, also selbst wenn wir uns jetzt hier in der Straße zusammensetzen würden oder im Häuserblock zusammensetzen würden, es bringt ja nichts. Ja? Wir könnten ja irgendwie Entscheidungen treffen, wie wir wollen, die werden ja überhaupt nicht akzeptiert oder werden nicht gehört in den meisten Fällen, außer man hat jetzt wirklich irgendwie so einen Punkt und dann schließen sich mehrere Blöcke zusammen und wirken auch den Bürgermeister ein oder die Bürgermeisterin und so weiter und so fort. Aber wenn wir Institutionen hätten, dass wir in diesem Block zusammensitzen und dann wird auch das umgesetzt, was wir entschieden haben in dieser Häusergemeinschaft, in dieser Blockgemeinschaft, dann würdest du da auch hingehen einmal im Monat. Weißt du, wenn du denn das Gefühl hättest, dass das ja auch wirkt, ja, klar, wenn das was bringt, was ich sage, dann hat man ja auch Bock mitzumachen. Du hast ja nur keinen Bock, weil du dieses Gefühl hast, nee, es bringt ja sowieso nichts. Ist doch scheißegal, was wir jetzt hier beschließen. Deshalb haben ja auch die Leute gar keine Lust, sich zu treffen. Oder kommen dann halt irgendwie fünfmal zu einem Treffen und sagen, ja, ihr labert ja nur. Bringt ja nichts. Ist ja schön und gut, dass ihr da jetzt hier zusammensitzt und euch organisiert, aber bringt ja nichts.
6 Stunden später.
Ich finde, der Mensch an sich ist für den Arsch so. Das, ja, also...
Siehst du, da bin ich ganz...
Aber als einzelnes Individuum oder in Gruppendynamiken?
Dass sie da verhungern, dass sie da zu fett sind, dass sie da Dieselmotoren verbieten, dass sie es dann auf den anderen Erde der Kontinent, also anderen Seite des Kontinents dann verfrachten und das da weiterfahren lassen.
Aber was hat denn das mit dem Menschsein an sich zu tun? Das ist ein Wirtschaftssystem, ja, das...
Diese Politik, die halt alles klein diskutiert, also einen Schritt in 20 Jahren so macht.
Oder aber
so.
Wir können uns doch darauf einigen, dass es im Endeffekt darum geht, wirtschaftliche Interessen zu vertreten. In meisten Fällen, das, was du gerade erzählt hast, dass auf der einen Seite die Leute verhungern und auf der anderen Seite die Leute zu viel haben oder die Lebensmittel ins Meer schmeißen, weil es sich nicht lohnt, die zu verkaufen. Das hat doch meistens damit zu tun, dass irgendjemand da richtig viel Gewinn damit macht.
Abholzung, Bodenschätze und so. Ja,
genau. Natürlich. Ja, ja. So. Und man kann ja eigentlich jetzt auf der anderen Seite sagen, wenn man über die Menschheit redet, wir als Menschheit sind ja auch relativ erfolgreich, weil wir gut zusammenarbeiten können. Als biologische Spezies mit so einer Vermehrungsrate, wie wir haben, dass die Weltbevölkerung immer weiter wächst, das ist unter biologischen Gesichtspunkten ein Erfolgsrezept.
Ja, aber wenn man sagt, dass von 95% 5 Menschen sich so 90% des Reichtums teilen und der Rest halt nicht.
Ja, und also, dann hat es doch nichts mit der Menschheit zu tun, dann hat es auch was mit der Organisation von Reichtum zu tun.
Aber das heißt ja, dass 90% dabei zusehen, wie 5% den Erdball ausbeuten und kaputt machen, kaputt wirtschaften. Und wir sind alle cool damit.
So. Und deshalb müssen sich die 90% organisieren.
So, und das kriegen sie aber nicht hin. Das schaffen sie ja nicht.
Hey, ich glaube,
deshalb sind sie wieder. Deshalb sage ich, das sind für den Arsch.
Ja, gut, aber so. Ich meine. Da sage ich, wir müssen einfach immer wieder probieren, bis es dann schaffen. Die 5% schaffen sie ja auch, sich zu organisieren. Ziemlich gut.
Es ist halt leichter, 5% zu organisieren als 95. Weil die 5, die passen zusammen. Aber die 95 sind so unterschiedlich wie...
Vielleicht würden 35 reichen.
Genau, das glaube ich nämlich auch.
Ja gut, da sagst du was, wie gesagt.
Wir fangen an.
Was weiß ich.
Okay. Wir fangen an und spielen jetzt nochmal einen Song von... Ariana Grande, Doja Cat und Megan Thee Stallion. 34.
Haben einen Song gemacht?
Ja, oh. Ariana Grande hat den Song, glaube ich, gemacht. Das ist der Remix davon.
Ah, okay.
Bonbonfarbenes Video, natürlich wieder sehr viel Wäsche wird vorgeführt. Und der Song heißt 34-35. Warum heißt er so?
Schuhgröße.
Zählt 34 und 35 mal zusammen. 34 plus 35.
Oh.
Ihr kommt da drauf, deshalb heißt der Song so.
Ich möchte, wenn wir schon dabei sind,
Orgi 69.
Noch Bounty und Coco mit Wedge spielen. Das ist tatsächlich die wahrscheinlich deutsche Version von dem Song.
Bo, bo, bo. Ich rate Zitate, ich rate. Ja. Okay, also ich habe 3 Zitate gefunden und die sind wirklich süß. Es sind liebevolle Zitate. Und das erste Zitat geht folgendermaßen. Geld ist nicht alles.
Wow.
Ein Vertreter der objektiven Vermögensberatung mit dem Zusatz, stimmt, da fehlen noch Wertpapiere, Immobilien und Edelmetalle. Oder Elon Musk über seine Zukunftsprojekte, die mehr als nur Geld sind. Oder Jens Spahn, der zu erklären versucht, dass fehlende Impfstoffe nicht nur etwas mit Geldmangel zu tun haben. Oder Bushido auf die Frage, warum er einen Künstler wie Samra hat gehen lassen.
Das war Bushido.
Das waren alle. Ich sag alle.
Das war Bushido auf die Frage, warum er denn den Samra dann gehen lassen hat, wenn er der erfolgversprechendste Künstler auf dem Label gewesen wäre. Und darauf hat er geantwortet, Geld ist nicht
alles. Der tut so, als wäre er so im deutschen Rap-Game überhaupt nicht unterwegs. Hey, mein
man bekommt, Bezugspunkt man ist... Man bekommt das aufgedrängt. Ich gehe auf Google und kriege sofort ein Neues vom Prozess. Prozess, Bushido Arafat. Aber also, ich komme nicht drum rum, ich weiß nicht.
Ja, ich check.
Mir erzählt er, dass er nur auf Hip-Hop, Worldstar Hip-Hop unterwegs ist und so. Da war das garantiert keine News, aber er kennt sich aus.
Die schalten auch Werbung, Alter.
Das stimmt. Bushido hat es gesagt. Obwohl es der Typ von der objektiven Vermögensberatung auch gesagt hat damals. Ey, nee, das stimmt. Geld ist nicht alles. Da fehlen noch Edelmetalle, Wertpapiere und Immobilien. Gut. Und 2020 ist noch was Schönes passiert. Ich habe sie kennengelernt und sie ist einfach ein Diamant. Ihr Herz ist mega rein und ich sehe keine Böswilligkeit in ihren Augen.
Cute.
Dardan über Hava, Contra K über die Tigerdame Lilly, Nemo über Carmen Geissen oder der jordanische König Abdallah II. Nach einem Treffen mit Angela Merkel über Angela Merkel.
Wow, der wäre hart. Ja, dann gehe ich mit Dardan wahrscheinlich. Das klingt am...
Ich stell mir Contra vor. Wie er
das, ja, über so
die Schönheit von diesem Tier, diese Eleganz,
ja,
in den Augen.
Kannst du das Zitat nochmal
vorlesen? 2020 ist noch was Schönes passiert. Ich habe sie kennengelernt und sie ist einfach ein Diamant. Ihr Herz ist mega rein und ich sehe keine Böswilligkeit in ihren Augen.
Ja, doch, ja, stimmt. Das klingt schon eher nach wahrscheinlich nach einem Tier, oder?
Er liebt ja diese, mit den Hunden dabei, weiß man auf jeden Fall.
Ja, ja, und ein Tiger, aber das Tigerkind hat er nicht.
Aber sie, länger? Das erste kenne ich auch leider nicht, Dardan und so, da bin ich überhaupt nicht so
dabei,
deswegen sag ich mal Contra.
Gut, dann sage ich Dardan einfach.
Du lässt halt Dardan?
Ja.
Man kann ihn nicht mehr.
Wirklich, was Dardan?
Dardan immer
aber. Aber das ist ja auch krass, also ich sehe nichts Böswilliges in ihrem Blick.
Keine Böswilligkeit in ihren Augen, aber ich hätte es auch schön gefunden, wenn das
Tigerbaby.
Wenn das Abdallah der Zweite.
Diese reine Seele, das ist so krass.
Sie ist ein Diamant. Okay, solange Wovereit sich mir nicht nähert, ist mir das egal. Hat das gesagt Bushido, weltoffener Bürgermeisterkandidat von Berlin im Wahlkampf 2011. Ihr erinnert euch, da wollte er noch Bürgermeister von Berlin werden. Toni der Assi, aufgeschlossen und tolerant wie eh und je. Friedrich Merz, nach dem Outing des ehemaligen Berliner Bürgermeisters, nach dem Motto, jeder will, jeder wie er will, aber hier nun nicht. Oder Friedrich Kautz, einfach humorvoll und war selbstverständlich gar nicht so gemeint.
Ich könnte mir vorstellen, dass es Bushido damals war in diesem Wahlkampf oder in dieser Joke-Phase, in der er kurz Bürgermeister werden wollte.
Ich bin mir fast sicher, dass es Toni der Assi war im Real Talk Podcast.
Es war Friedrich Merz. Nach dem Outing von
was?
Von Wovereit. Back in the days hat er gesagt, hey, ist so lange Wovereit sich mir nicht nähert, ist mir das egal.
Also, voll cool, dass er schwul ist, solange er mir nicht zu nahe kommt.
Ja, richtig. Hat er natürlich nicht so gemeint, war natürlich ein Scherz. Hey, würde heute nicht mehr so sagen. So. Aber der nächste Wirtschaftsminister hat's gesagt. Na gut, das waren meine Zitate
von grandios, dieser Woche. Steiger. Ich hab noch einen kurzen Gedanken der Woche. Und ich packe noch vorher Schmidt mit Niemand auf die Liste. Kennst du Schmidt? S-C-H-M-Y-T. Produziert von Basazian, so ein Sänger.
Ach so, eine Frau.
Der ist, ich glaube, vier Songs draußen, aber alle richtige Brecher und niemand mein persönlicher Favorite. Bin sehr gespannt, was da in nächster Zeit noch kommt. Sein Instagram ist auf jeden Fall voll mit so Song-Skizzen, die er schon mal gepostet hat aus dem Studio und so weiter und so fort. Also es bleibt spannend. Willst du noch, hast du gefunden, was du spielen möchtest, GPC?
Ja, ich glaube, das ist nicht so passend, was ich zuerst spielen wollte. Aber ich hätte Lust eigentlich, diesen Legenden sterben nicht.
Ah, von Kaffa und Defendi.
Ja, ja,
ja. Es gab ein Vorgespräch, in dem wir über die geredet haben, deswegen hast du und, so selbstverständlich gerade gedroppt. Okay, alles
ja,
klar.
Also die sind bestimmt nicht so alt, ja, also sind ja so Mitte 20 sowas. Und aber dass sie halt im Video von Legenden sterben nicht, sie haben Marlon Brando, Dali, also sie haben auf jeden Fall Leute, wo ich mir denke, ja, wow, geil, krass.
Da habt ihr gedickt. Ja, ja. Ja, so ist das.
Und der Song ist halt auch einfach geil, also.
Ich glaube, Leute, die wirklich Kunst und Musik machen, die dicken oft in den Steinbrüchen der Kultur. Also das merke ich ja. Ich habe so ein Workshop-Format gehabt oder öfter mal gemacht, als man noch live in Schulklassen gehen konnte. Das hieß 1 Million Klicks. Und da habe ich mit Schülerinnen und Schülern zusammen aktuelle Videos angeguckt. Und man merkt ganz oft, dass die Leute, die Musik konsumieren, keine so richtige Kunsterziehung haben oder oft auch nicht die Anspielungen verstehen, die in diesen Videos dann mit drin sind. Ja, die kennen die Filme nicht. Die kennen so einschlägige Filme wie Goodfellas halt nicht. Und das ist relativ interessant, weil die aktuellen Künstler halt eben das schon kennen. Die beschäftigen sich mit Geschichte. Mhm. Die beschäftigen sich mit Filmgeschichte, mit Filmkultur, mit, was weiß ich, einschlägigen Comicprodukten und so weiter und so fort.
Also wie gesagt, bei dem Video Sean Connery, Bruce Lee, also wirklich nicht nur Musik, sondern so richtig einfach geile Typen halt von früher, alle möglichen. Und Marilyn Monroe, was weiß ich, wenn die alles da drin haben.
Habt ihr dieses Interview euch angeguckt mit Jan Kaffer und Kütschke Effendi?
Bei hiphop.de? Jan Wehn oder was mit wem?
Irgendwen haben die getroffen, also auf hiphop.de ist, glaube ich, das veröffentlicht worden. Aber ich habe es auch
nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, aber werde ich mir auf jeden Fall
reinziehen. Genau, ist jetzt gerade online.
Geil. Packen wir auf die Playlist und sind gleich zurück mit den letzten Fragen.
Kannst du Steiger fragen?
Okay, Steiger, da wir das Ding hier zuschnüren jetzt, möchte ich dich gern fragen, und vielleicht fragen wir die Frage auch GPC, weil ich finde, da kann jeder von euch was Gutes zu beitragen wahrscheinlich. Was war dein persönlicher Mic-Drop-Moment? Gab es mal so einen Moment, wo du dachtest, oh Alter, habe ich abgeliefert, da habe ich eine Ansage gemacht und mich einfach reingehauen und alle waren schock. Und ich rede nicht von dieser Ken Jebsen-Geschichte, weil das war nicht der Move. Aber hast du so einen Moment, wo du dir denkst, Alter, bis heute bin ich darauf zurück und denke mir so, habe ich immer so ein Lächeln auf den Lippen, weil da habe ich einfach nur abgeliefert.
Also es gab eine Situation, weil mir jetzt gerade einfällt, ich habe ja früher gekocht und diese Berliner Kneipenszene, die war auch schon so ein bisschen, das hatte immer so was Halbseidenes. Ich glaube, so Gastronomen in Berlin, die haben auch immer zur Hälfte halt alles so schwarz gemacht und weißt du, zur Hälfte auf Rechnung gekauft, zur anderen Hälfte halt auch schwarz eingekauft und dann immer nur die Hälfte ihrer Einnahmen angegeben. Und ich glaube, das war früher einfach auch noch ein bisschen verbreiteter. Und dann hatte man da auch so kernige Wirte, die wahrscheinlich auch ihren Standpunkt verteidigen mussten gegenüber allen möglichen Leuten, die halt mal so in ihren Laden reinkommen, hey, du, was ist mit Schutzgeld oder sowas, was weiß ich. Und so als Koch war man dann auch so, das war ein rauer Ton. Und irgendwann mal habe ich mich mit einem angelegt oder der war halt einfach so Geschäftsführer und ich kannte den aber noch von früher und man war eigentlich so auf gleicher Stufe. Plötzlich war der Geschäftsführer, war richtig das Total-Arschloch und hat sich da irgendwie so aufgespult wie nichts Gutes, Anweisungen verteilt. Und es gibt Leute, die merken auch, wenn du Ja sagst, aber nicht innerlich dich vor denen verbeugst, dann reicht das denen nicht. Ja, die wollen dich brechen. Oder die wollen, dass du dich auch innerlich verbeugst. Und irgendwie war so eine Situation und so, ey, mach das jetzt. Und ich so, nein, ich mach das nicht. Und bla, das ging so hin und her. Und irgendwann mal habe ich die Schürze abgenommen, ihm die Schürze in die Hand gegeben. Tschüss, das war's, ich gehe jetzt. Und also insofern,
das ist ein Klassiker, ja,
aber so ein bisschen so ein Mic-Drop-Moment, wo man sagt so, okay, ist mir scheißegal, auffüllen kannst du jetzt bitte alleine, die nächste halbe Stunde gehört dir, bitte, hier ist der Keller, hier sind die Getränke und morgen muss der Kühlschrank wieder voll sein, bitteschön.
Nicht mehr mein Problem.
Jetzt geht's los.
Einfach offline.
Danke.
Ist geil. Kannst du dich an was erinnern, gibt's hier?
Nee, leider gar nichts. Entweder vergessen oder ich habe noch nie das Mic gedroppt. Kommt vielleicht noch, ich weiß nicht. Aber tatsächlich nicht, ne.
Ich glaube, in so Arbeitsverhältnissen tatsächlich am meisten. Ja. Da fällt mir noch eine andere Geschichte in so einer Leiharbeitsfirma ein. Das war Anfang der 90er Jahre. Da haben die irgendwelche Leute da durch die Landschaft kutschiert und wirklich so in Ferch hinter Potsdam mussten wir Maschinen ersetzen und auch richtig super Arschlöcher.
Jetzt, wo du sagst, okay, ja. Ich glaube auch, ich bin mal von einem Zeitarbeit, habe ich auch mal gemacht. Wilhelm Brandenburg, so eine große Großfleischerei, Frankfurt-Fechenheim.
Wow.
Da habe ich auch einfach dann irgendwann gesagt, hey, ich bin weg. Ey, du hast noch 3 Stunden. Ciao.
Geil. So. Und war befreiende.
Ja, aber befreiend. Ich meine, der Job war mir egal. Also daher.
Ich dachte mir nur immer damals, ey, was für ein Glück, dass man darauf nicht... Also, dass man immer wusste für sich, na gut, okay, ich mache das jetzt hier part-time-mäßig oder aushilfsmäßig.
Wenn es hart auf hart
kommt. Für mich kommt auf jeden Fall noch was anderes. Ja. So, ich brauche das jetzt gerade, aber gut, tschüss, danke. Das war's. Und damals waren dann so 55-jährige Leute aus dem Osten dabei, die wirklich da seit 5 Jahren dann arbeitslos waren, die gottfroh waren, endlich mal wieder der eine. Ja. So, oh, meine Frau, der habe ich gestern erzählt, sie soll mir Stullen machen als Pausenbrot. Die hat sich so gefreut, dass ich wieder Arbeit habe. Und dann denkst du dir so, okay, der kann das nicht. Der kann sich nicht hinstellen. Das war auch so, der war auch unangenehm. Das war so ein super Angepasster. Ich glaube, der hat mich sogar verpfiffen im Endeffekt da bei dieser Zeitarbeitsfirma. Aber ich habe es verstanden, weil er konnte das nicht. Der war Gott froh, dass er diese Arbeit hatte.
Das sind ja dann meistens der Grund für den Ton in Firmen oder sonst was, weil es Leute gibt, die du halt einfach so wie Scheiße behandeln kannst und du weißt genau, ja.
Die sind drauf angewiesen.
Ja. Ja. Kannst du länger bleiben? Ja, eigentlich, ja gut, also wenn du nicht länger bleibst, dann, ne?
Ja.
Das ist das, ja.
Na gut.
Ich habe noch einen. Sugar MMFK.
Ja?
Nichts zu verlieren und ist sehr melodisch. Also so die Hook ist cool, der singt da.
Ja, ja, sicher, schön. Das ist doch das bekannt. Ist
richtig schön.
Bekannt für Gesangsanlagen.
Kannst du Mauli fragen?
Wir sprechen viel über Social-Media-Plattformen und haben ja in letzter Zeit sehr viel Medienkritik gemacht. Du hast Digital Detox gemacht. Du hast mir erzählt, dass du dir jetzt erst für dein Instagram-Game erstmal ein iPhone zulegen möchtest und so weiter und so fort. Trotzdem Trotzdem verbringen wir alle viel zu viel Zeit auf Social Media und so weiter. Aber eine Sache haben wir ausgespart und ich weiß gar nicht, ob mit Absicht, aber habt ihr schon mal Tinder ausprobiert und wart ihr schon auf so Online-Dating-Plattformen?
Leider auch verpasst, Tinder.
Leider verpasst heißt, Leider, das war vor, also du bist länger in einer Beziehung, als es Tinder gibt.
Ja, also ich habe dieses so Tinder-Game nicht mitbekommen. Ja.
Okay.
Ich auch nicht und ich bin heilfroh drüber, weil alle, die ich kenne, die das längere Zeit gemacht haben, sind so, ey, man stumpft so ab, es ist so crazy. Beim ersten Date denkt man sich schon, ja, nee, das ist eh nicht der eine, also scheiß drauf und so. Dann echt? Nach dem ersten Date ist eh so.
Catfishing, ne?
Ja, und man ist auch, also man für sich selber entwickelt man ja dann auch so ein, ey, meine Zeit ist viel zu kostbar, um jetzt mit dem zu chillen. Okay, ich trinke jetzt hier noch aus und dann gehe ich. Oder okay, ja, einen Abend heute, aber danach melde ich mich nicht mehr und so. Man kommt da in so komische Muster rein und das wirkt sich auf jeden Fall auf so.
Also ständig Blind Dates
Grundvertrauen quasi, ja. Aus und so. Ja, ja, voll. Na, und du hast ja dann irgendwann auch so wie fast schon so ein, der andere weiß ja nicht, dass du ihm das jetzt auch geschrieben hast. Oder dass du jetzt weißt, dass du immer die gleichen 3-4 Sprüche bringst. Und bla. So, das ist halt alles, glaube ich,
nicht. Aber da haben mir Leute erzählt oder Frauen erzählt, dass sie Leute in unterschiedlichen Avataren, also oder in unterschiedlichen Persönlichkeiten auf verschiedenen Dating-Plattformen kennengelernt haben und dann so festgestellt haben, das hat der mir doch schon mal geschrieben.
Oh, wow.
Hey, das ist ja der Gleiche, der schreibt so, genau die gleichen Sachen.
Eine Person auf 4 verschiedenen Portalen oder was?
Ja, genau. Ja. Also die weiblichen Personen waren irgendwie so mit 3 verschiedenen Persönlichkeiten auf unterschiedlichen Portalen, sind dann aber von denselben Typen angegraben worden, mit denselben Sprüchen. Oh Gott. Aber da fällt mir ein, das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, oder ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, ich habe mit einem Psychologen gesprochen, der sagte, heutzutage sich zu binden ist halt deshalb so schwer, weil du immer denkst, da draußen gibt's ja noch eine Person, die vielleicht noch viel krasser zu mir passt.
Das ist Trash. Ich glaube, wenn man so in einer Beziehung Konflikte nicht überwindet, dann werden die gleichen Konflikte immer wieder kommen. Egal mit wem, ob jetzt wer anders eine noch höhere Wahrscheinlichkeit hast, als er besser zu dir passt oder so. Oder wir haben noch viel mehr Überschneidungen und noch mehr Parallelen oder so. Wenn du kommst immer irgendwann an einen Punkt, wo es einen Struggle gibt und wenn du da über den nicht hinwegkommst mit der Person, dann wirst du mit der nächsten genau das Gleiche, oder? Also auf eine Art.
Ein Kumpel hat vor kurzem mir gesagt, hat sich auch getrennt nach 3 Jahren. Und er meinte, hey Gaga, die Frauen, man kann die einfach nicht verstehen und so. Frauen, bla. Ich sag, ja, du brauchst die Frauen doch gar nicht verstehen. Reicht doch, wenn du eine verstehst, ja? Und dann fährst du doch gechillt. Du brauchst nur eine einzige verstehen, den Rest kannst du doch. Aber ist halt leichter gesagt als getan wahrscheinlich.
Ja, ist halt schon auch ein bisschen Arbeit. Aber der Typ hatte dann noch so ein Beispiel, weil, und das hat sich mir halt auch eingeprägt, er meinte, als Charles Darwin heiraten wollte, war sich nicht sicher und hatte eine Liste mit 30 Kriterien angefertigt. Und diese Liste ging 16 zu 14 aus. Also wirklich sehr knapp für diese Ehe. Also irgendwie 16 Pluspunkte, 14 Mängel. Und dann meint er, wenn du heute eine Liste anlegen würdest und die würde 29 zu 1 ausgehen, würden die Leute immer noch nicht
draußen sich binden wollen, weil
da draußen gibt es die 30.
Ja, ich check.
30 Punkte sind aber auch schon ordentlich.
Also. 30 Punkte sind auf jeden Fall, also das war ein sehr gründlicher Mensch. Kann man mal
was? Nutella mit Butter? Nein.
So. Schnarchen? Okay,
Nutella mit Butter ist schon auch ein Trennungsgrund, wenn man ehrlich ist.
Ja, safe.
Hey, Nutella mit Butter ist auf jeden Fall mega.
Gut, Steiger, deswegen sind wir nicht
verheiratet. Du kannst es erlauben. Ja.
Aber ey, Krümeltee mit Zucker, was sagt ihr dazu?
Was?
Krümeltee mit Zucker.
Auf keinen Fall, Alter.
Bei Krümeltee bin ich schon raus.
Ja, ohne Spaß. Krümeltee mit Zucker, das ist Zucker mit Zucker.
Ja, aber Krümeltee muss so dick sein, dass der Löffel drin steht.
Oh Gott. Also man glaubt mir zwar nicht, aber... Ich trinke jeden Tag Tee, aber seit 4 Jahren bestimmt schon ohne Zucker. Irgendwann einfach von heute auf morgen. Aber vorher war es auch so, Löffelstand.
Du siehst auch gesund aus, muss man sagen. Ja.
Nein, gar nicht. Ich habe mega zugenommen eigentlich jetzt im letzten Jahr. Fitnessstudio zu, habe auch sonst nichts gemacht. Also ich war nur zu Hause und am Fressen. Ohne Scheiß. Also Sport total. Aber danke, ich nehme es an. Aber
siehst wirklich fresh aus. Muss man sagen.
Ja, ich habe mich für euch frisch gemacht, was soll ich sagen.
Ich meine, es ist ja auch kurz vor Release. Man hat ja diesen Release-Glow. Der Release-Glow ist
Freunde, ja bei mir Release ist ja China ist der Kreis, also kommt raus.
Wir freuen uns drauf und wir spielen nächste Woche auf jeden Fall Songs für
dich. Wir freuen uns auch vor allem auf das danach und das danach und das danach und dass du niemals aufhörst und immer den Spaß bei. Also bleibst du eh dran.
Man weiß es nicht.
Kannst ja nicht anders.
Aber eine Besonderheit, das erste Album, was nur digital erscheint.
Wirklich? Willst du uns keine CD vorbeibringen?
Oder? Nein. Das gibt's nicht mehr.
Die Umwelt
Save the World, No to Plastic und nur noch digital.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.